Sportcast Freiburg.
Dann hallo und herzlich willkommen zur 278. Episode des Podcast Freiburg. Und wir melden uns aus der Sommerpause, aber ein letztes Mal zur Saisonanalyse, denn wir drei, Helene, Paddy und ich, schauen uns heute nochmal die Saison der SC-Frauen an und ziehen ein Fazit gleich mit unseren Erwartungen ab. Spoiler, es klappt nicht so ganz mit der Erfüllung. Und sprechen, was alles gut und schlecht gelaufen ist und vielleicht was noch anders laufen müsste für nächste Saison. Und wie gerade schon gesagt, wir sind in der üblichen Dreierkonstellation. Erstmal hallo Helene.
Hallo, guten Abend.
Und hallo Paddy.
Hi, grüßt euch.
Paddy, da wir bei der Saisonanalyse der Männer schon nach deinem Gemütszustand gefragt haben, frage ich erstmal Helene, jetzt lange Saison, froh Sommerpause zu haben für dich? Du guckst ja auch sehr, sehr viel noch den Rest der Liga.
Ja, schon so ein bisschen. Also ist jetzt auch keine super lange Pause irgendwie. Voll der Fußballsommer jetzt mit der EM und den Olympischen Spielen. Von daher gibt es auf jeden Fall keine zu großen Entzugserscheinungen, glaube ich, dieses Jahr. Ja, ich glaube schon gut ab und zu wieder mal eine Pause zu haben. Jetzt zum Ende fand ich es auch nicht mehr so super spannend halt in der Liga. Also hat da auch gepasst, dass jetzt aufgehört hat irgendwie. Aber ja, muss schon sagen, Sport fehlt mir dann doch immer früher, als ich denke. Also ich denke mir oft, ah ja, jetzt könnte es auch mal ein Wochenende ohne geben, aber dann, wenn nichts mehr da ist, naja, dann schaue ich irgendwie Tennis oder irgendwas anderes. Also ja.
Ja, da hast du zum Glück bald wieder einiges zu schauen. Mit der fehlenden Spannung, wir hatten es ja dann auch, ihr wart ja beim letzten Saisonspiel, Paddy, immerhin, ihr habt dann die Konferenz verpasst, die war tatsächlich ja vollkommen sportlich bedeutungslos, weil es tatsächlich um nichts mehr ging, hat aber wenigstens einen versöhnlichen Abschluss bekommen. Wir gucken gleich nochmal richtig auf die letzten Spiele, aber so von deinem Outro hat das so ein bisschen versöhnt mit der Saison.
So weit würde ich nicht gehen, aber es war ein bitter notwendiger Heimsieg mal wieder und das Wetter hat mitgespielt, es war relativ voll mit über 4000 Leuten und dass dann Janina Minge noch trifft, es gab viele Verabschiedungen an dem Tag, die dann doch so, ja, wo man doch ein bisschen mit den Tränen dann kämpfen musste, weil man gemerkt hat, dass es doch sehr vielen Spielerinnen einfach sehr, sehr viel bedeutet hat, in dem Verein zu spielen. Und es war alles in allem ein persönlicher Abschied. Aber ich glaube trotzdem, dass bei mir immer noch ein bisschen die Enttäuschung da ist, einfach von dem kompletten Saisonverlauf, der halt wirklich nicht so war, wie ich es erhofft hatte und dann teilweise sogar noch schlechter verlaufen ist, als ich es wirklich gedacht hätte. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit einem Heimsieg sich verabschieden konnte, weil ich glaube, noch eine Niederlage, dann wären auch die Verabschiedungen auch nicht schön gewesen und dann wären alle noch frustrierter gewesen. Deswegen war das wichtig. Aber für die komplette Saison entschädigen konnte das dann auch nicht.
Ja, glaube ich, ging mir ähnlich. Wir machen ja normalerweise immer so den Rückblick über die letzten vier Spiele immer. Da wir jetzt heute mehr über die ganze Saison sprechen wollen und wie Helene eben auch schon meinte, dass am Schluss nicht mehr so spannend war, würde ich über diese letzten vier Spiele nur ganz kurz drüber gehen. Aber trotzdem erstmal immer, was es so Neues gibt. Denn die meisten Sachen haben wir später irgendwie drin mit Neuverpflichtungen, mit Verabschiedungen und sowas. Aber erstmal vielleicht zur nächsten Saison als Neuigkeit kam gerade, dass es wieder Dauerkarten zu kaufen gibt. Paddy, du hattest dir das mal angeschaut und so ein bisschen ausgerechnet. Die Preise sind deutlich angestiegen, ne?
So kann man es sagen. Ja, also mich hat ehrlich gesagt ein bisschen der Schlag getroffen, als ich die E-Mail zur Verlängerung bekommen habe. Bin auf den Link drauf, wollte meine Dauerkarte verlängern und habe auf einmal 72 € gesehen. Habe gedacht, okay, das ist deutlich mehr als letztes Jahr und ich wusste im ersten Moment nicht, wie viel es war. Habe dann die alten Bestellmails rausgesucht und habe gesehen, ah, okay, letzte Saison habe ich noch 40 € gezahlt. Das heißt, wir haben hier einfach mal 80% Aufschlag für die kommende Saison. Meine Eltern, die eine ermäßigte Dauerkarte mittlerweile haben, haben sogar einen 100%igen Aufschlag bekommen von 27 auf 54 €. Man kann natürlich bei allem davon sagen, das sind an sich Preise, die sind erstmal noch bezahlbar und auch 27 € für eine ermäßigte Dauerkarte für eine ganze Saison ist auch nicht viel Geld gewesen. Aber es hat schon so einen leichten Zone-Effekt gehabt für mich im Kopf, dass man so wie so ein Lock-Angebot hatte in der ersten Dauerkarten-Geschichte und jetzt dann versucht, oh, man muss halt doch irgendwie Geld reinholen und das dann deckt halt die Kosten dann doch nicht, die man vielleicht hat an einem Spieltag. Also deckt man ja im Verein sowieso nicht. Wir hatten ja vor ein paar Folgen mal dieses Thema, dass der Verein eigentlich so doppelt so viel reinstecken muss in die Frauenabteilung, als sie eigentlich an Geld bringt. Aber es ist schon ordentlich und ich kam ehrlich gesagt echt ins Grübeln, ob ich meine Dauerkarte verlängern soll. Jetzt gar nicht, weil die 72 Euro jetzt so übermäßig viel sind, aber weil ich es dann doch in Relation setzen muss, dass ich halt viele Spiele durch die Männermannschaft dann beispielsweise und durch schlechte Spieltagsplanung von der DFL oder vom DFB einfach dann halt doch nicht zu jedem Spiel gehen kann. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit ist bei mir noch der Gedanke da, die Dauerkarte rein als eine Art Subventionierung zu kaufen und als Unterstützungsmaßnahme. Und oder muss ich halt schon irgendwann sagen, ja gut, dann für die paar Spiele, die es vielleicht nur reicht im Heimspiel, dann kaufe ich halt Einzeltickets und komme vielleicht im Endeffekt aufs Gleiche drauf raus oder vielleicht sogar weniger. Ich habe sie jetzt verlängert, weil bei mir der Gedanke dann doch überwogen hat, ja, ich finde es gut, das weiter zu unterstützen. Aber ich kenne auch schon Leute, die das jetzt erstmal nicht machen werden und die eigentlich vor allem sich gerne irgendeine Aussage vom Verein wünschen würden, dass warum so eine prozentual krasse Steigerung einfach erfolgt ist. Und da, ich denke nicht, dass man da was hören wird. Vielleicht wird es bei der Mitgliederversammlung angesprochen und dann wird man was hören, aber jetzt bei der ersten initialen Pressemitteilung oder bei den Mitgliedermailings war eben nichts dabei. Und ja, also das, ich will nicht sagen, hat mich schockiert, aber es ist halt einfach ein ordentlicher Sprung und man muss halt aufpassen mit solchen Aktionen, gerade weil der Frauenfußball halt einfach immer noch auf wackeligen Füßen steht, auch hier in Freiburg, dass man nicht diesen Schwung, den man eigentlich jetzt mitgenommen hat, mit einer guten Zuschauerauslastung, dass man das halt mit sowas irgendwie wieder ein bisschen ins Bröckeln bekommt, weil, wenn man ehrlich ist, sportlich konnte man damit nicht die Leute in der letzten Saison jetzt ins Stadion holen, aber man hat es trotzdem geschafft, weil man dann eben sagen konnte, ja gut, ein Schüler, der kann für 3 Euro ins Stadion gehen, der macht es dann gerne mal oder so, da kann auch eine Familie sich das eher mal leisten, wenn man, keine Ahnung, die beiden Eltern und 2 Kiddies, wenn man da bei 16 Euro gezahlt hat, jetzt ist man dann bei doppelt so viel auf einmal und dann kommt noch Essen und Trinken dazu und auf einmal ist dann der Familienausflug ins Stadion direkt deutlich teurer geworden. Ja, also ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Ja, vielleicht hätte man einfach dann letztes Jahr direkt sagen sollen, gut, dann kostet halt eine Dauerkarte bereits 60 Euro oder so und dann wäre die 12 Euro Aufschlag halt deutlich besser gewesen als 32 Euro direkt. Und ja, bei den Sitzplätzen hat man einen geringeren Aufschlag, also da sind es in Anführungsstrichen nur 35-55%, die da oben drauf geschlagen wurden, je nach Kategorie, aber selbst das ist natürlich schon prozentual gesehen eine krasse Steigerung und wie gesagt, ich kann mir sehr viele vorstellen, gerade für Leute, die eben Spiele der zweiten Mannschaft noch besuchen, Spiele der Männermannschaft, vielleicht vor allem dann auch auswärts auch die erste Männermannschaft verfolgen, da stellt sich dann halt schon die Frage, ob man da noch bereit ist, eine Dauerkarte zu kaufen, weil, wenn man ehrlich ist, so häufig ist das Stadion nicht so voll, dass man kein Ticket mehr bekommt. Und dann ist überwiegt halt oder kaufen sich eigentlich nur noch Leute die Dauerkarte, die entweder das ganz klar als ihre Nummer 1 sehen und sagen, gut, sie gehen sowieso zu jedem Spiel, weil bei den Männern kriegst du eh keine Tickets oder einfach, weil sie die Frauenmannschaft viel mehr interessiert. Oder halt die Leute, die sagen, gut, ich zahle das als eine Art Unterstützung für die Frauenabteilung. Aber gerade so Leute eigentlich wie ich, die dann eben nicht zu so vielen Spielen eigentlich gehen können, terminbedingt, da kann man schon den anderen einen oder anderen haben, der wahrscheinlich dann sagen würde, ja gut, nee, dann kaufe ich mir jetzt halt keine.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe nur mal verglichen, also man hat sich damit ungefähr schon auf das Niveau von anderen Bundesligisten angebracht, aber auch teilweise höher. Also bei der Eintracht zahlt ein Mitglied für einen Stehplatz 65 Euro. Eintracht hat halt eine Mitgliedsermäßigung, aber der Großteil von ticketkaufenden Fans in Freiburg ist Mitglied. Hat und ermäßigte Tickets sind dann auch in dem Bereich. Und ein Sitzplatzticket ist ebenfalls günstiger im Schnitt. Die haben verschiedene Kategorien, aber im Schnitt kommt es auch günstiger raus. Also und vorher war Freiburg deutlich günstiger. Also klar, das war auch irgendwie sehr billig, aber ich hätte erwartet, dass man das halt stückweise anzieht und nicht so im Hauruck-Verfahren. Und wie du sagst, sportlich war das jetzt nicht unbedingt eine Saison, wo man das große Argument auf seiner Seite hat. Dann aber zu was Angenehmerem noch als zweite News vor den Spielen, und zwar die zweite Mannschaft vom SC ist wieder zurück in der zweiten Liga. Die U20 ist Meister geworden in der Regionalliga Süd und damit direkter Aufsteiger in die zweite Liga. Das sah lange nicht so aus, das war ein ziemlich starker Schlussspurt. Man hat da kein Spiel mehr verloren am Ende und hat mit 5 Siegen am Schluss sich da noch vorbeigeschummelt, als man da schon eigentlich 4 Punkte weg war. Das war richtig, richtig stark. Und sind jetzt auch einige Spielerinnen eben dabei, die man hoffentlich nächste Saison sehen wird. Wir werden später noch über Mats Schneider sprechen, die jetzt schon aufgerückt ist. Und mal gucken, dann ist man wieder zurück in der zweiten Liga, wo als Zweitvertretung gerade Hoffenheim und Wolfsburg abgestiegen sind. Das heißt, man ist dann schon nur noch die drittletzte Zweitvertretung. Das wird auf Dauer, glaube ich, relativ klar, dass die dann da verschwinden werden, wenn gerade die klassischen Männervereine mit den Frauenabteilungen nachpushen. Und da jetzt quasi unabhängig davon, wie man zur Zweitvertretung steht, erstmal sehr, sehr gut für den SC, sich da die Erfahrung noch holen zu können, auf jeden Fall nächste Saison. Und dann nochmal Glückwunsch an die Mannschaft. Genau. Zu diesen letzten 4 Spielen, ich würde sagen, ich gehe die einfach durch und immer wenn ihr irgendwas habt, könnt ihr euch einfach melden und dazwischen grätschen. Letztes Mal, als wir gesprochen hatten, haben wir so drauf geschaut und gehofft, dass man bei den Spielen in Köln, gegen Essen, gegen Frankfurt und gegen Leipzig zumindest so irgendwie 2 Siege vielleicht holen kann. Das hat nicht geklappt. In den 4 Spielen, also man verliert in Köln, man verliert zu Hause gegen Essen, man verliert in Frankfurt und gewinnt dann zum Glück gegen Leipzig das letzte Heimspiel. Die Auswärtsniederlage in Köln, würde ich sagen, war eine der härteren Enttäuschungen auf jeden Fall der Rückrunde. Das war, hat man wieder einiges ausprobiert. Carrick hat aus der Innenverteidigung ist dann auf die Bank gerutscht. Axmann kam rein, aber es hat auch nicht alles besser funktioniert. Janina Minge sah auch nicht besser aus in der Konstellation. Und nach der Niederlage hatte man dann jetzt keinen einzigen Sieg geholt gegen die schlechtesten 3 Teams der Bundesliga, Köln, Nürnberg, Duisburg, die sonst gegen den Rest der Liga sehr viele Federn lassen mussten. Hat man 6 Tore geschossen in den 6 Spielen und 10 kassiert. Ein Drittel aller Punkte von den unteren 3 Mannschaften wurden gegen den SC Freiburg geholt. Das, glaube ich, ist so einer der Knackpunkte. Wir haben jedes Mal drüber gesprochen, deswegen, also wir werden es nachher vermutlich nochmal tun, aber das ist schon unfassbar nervig. Und die schöne Sache, nämlich, dass Chiara Busian ihr Saisondebüt gegeben hat, paar Minuten lang, hat sich dann auch sehr schnell erledigt, weil die sich dann leider irgendwie erneut verletzt hat. Wohl nicht ganz so langwierig von dem, was ich irgendwie verfolgen konnte, aber hat dann leider auch nicht gehalten für den Rest der Saison. Genau, gegen Essen, Heimniederlage, ihr wart beide, glaube ich, im Stadion. Das Spiel, vielleicht kann einer von euch mal ganz kurz was zu sagen, war schon ein bisschen besser, aber war halt auch wieder so, dass man dann die Szenen vorne nicht genutzt hat, relativ offen stand, relativ viel zugelassen hat und einen Klopper hat man halt irgendwie jedes Spiel oder eigentlich 3 Klopper und einer geht halt rein und diesmal hat man einen Standard, hat man das Abseits um circa 2-3 Meter aufgehoben, diesmal Janina Minge. Und irgendwie nicht abgesprochen und dann mit dem dritten Nachschuss ist der Ball dann irgendwie drin. Weiß nicht, Helene, du hast ja endlich mal wieder im Stadion Spiele sehen können. Mir hat das so ein bisschen erinnert an Rückrunde letztes Jahr tatsächlich, dass man irgendwie so ins offene Messer gerannt ist teilweise, aber dann ohne halt jede Effizienz vorne.
Ja, ich fand es ein bisschen besser als in der Rückrunde, vielleicht im letzten Jahr. Also es gab dann schon ein paar Ansätze. Ich erinnere mich noch, letztes Jahr in der Rückrunde gegen Essen, da war es wirklich katastrophal. Also da hat man gar nichts hingekriegt. Aber da hat auch Essen so ein bisschen besser gespielt. Also die haben ja an sich eine sensationell gute Saison gespielt. Wahnsinn. 4. Platz sogar noch vor Hoffenheim und sogar fast noch dran an der Champions League. Also das war echt mehr als respektabel. Aber gegen Freiburg fand ich sie jetzt auch nicht so super stark, muss ich sagen. Also da hat man schon gemerkt, ja, da hängt auch viel von den individuellen Aktionen ab, irgendwie in dem Spiel eben von Kowalski oder Pocella, wer da irgendwie auf Außenfeld auch mal durchkommt, ein Dribbling schafft. Und an sich war es ja sehr offenes Spiel. Ich glaube, für die neutralen Zuschauer eigentlich ganz witzig anzuschauen. Ging schon gut hin und her. Beide ohne große Absicherung. Ja, Freiburg mit ein paar guten Ansätzen. Am Ende war es dann halt wieder die Chancenverwertung. Aber man hatte jetzt auch nicht so oft das Gefühl, dass es brandgefährlich ist, wenn wir ehrlich sind. Also ja, war schon schade, dass man da dann wieder nichts holt. Ja.
Expected Goals auch wieder ausgeglichen, aber auf jeweils nicht so riesigem Niveau. Aber genau, man setzt sich dann halt diesen knappen Spielen zu selten durch. Besser fand ich es tatsächlich so vom vielen Ansätzen her im dann dem dritten Spiel der Reihe, nämlich der 4-2 Auswärtsniederlage gegen Frankfurt. Das klingt doof, wenn man so relativ klar verliert, aber da waren viele Sachen echt ganz gut. Da fand ich halt einfach dann die Eintracht war halt besser und es individuell besser und in manchen Szenen hast du es halt einfach gesehen, aber da hat der SC sich immer wieder richtig gut gewehrt, hatte eigene gute Chancen, tolles Tor von Kayikchi und teilweise halt wirklich eine Überlegenheit im Mittelfeld geschafft, die ich mir in der Saison viel öfter gewünscht hätte und die man echt da ganz gut gelöst hat. Gerade ein Team, was ich ja sehr oft sehe mit Frankfurt, hat man da manche Schwächen richtig gut reingespielt. Und das Problem da war halt einfach wirklich, dass man die Standards nicht verteidigt bekommen hat. Das ist auch ein Thema der Rückrunde. Da ist einfach wirklich ein hoher Ball in die Mitte reicht halt, um da immer wieder ausgenockt zu werden. Und da, ich glaube, Freigang hat dann mehrere gemacht. Da war es dann halt wirklich das Thema, damit war man dann zu weit zurück, aber hat es echt immer wieder gut ins Spiel reingeschafft und so. Das war spaßig zumindest zum Schauen und ich glaube damit, wenn man dann gegen den Champions League Teilnehmer da verliert, ist das glaube ich nicht so dramatisch. Kann man gegen den Viertplatzierten Essen natürlich auch sagen, aber wie du auch gesehen hast, fand ich da war es jetzt weniger ein dominanter Gegner oder sowas. Da auch vielleicht für die nächste Saison ganz interessant, hat Carrick auf der 6 gespielt und Stegemann ist wieder hinten reingegangen, nach langer Zeit mal wieder. Das heißt, da hat man vielleicht so ein bisschen die Zukunftslösung, die man sich so ein bisschen gedacht hat, gesehen. Ob sie dann doch eben nicht statt Innenverteidigung diese 6 machen soll. Unklar, wie es dann nächste Saison aussieht. Und dann im letzten Heimspiel hat man sich endlich diesen Heimsieg geholt, der seit langer, langer Zeit wieder gefehlt hat. Mit auch Carrick eben als zentrale Mittelfeldspielerin und dann so ein bisschen, da hat dann alle Fußballklischees haben gegriffen. Ne? Janina Minger macht ihr Abschiedstor. Fand auch, dass Leipzig eigentlich dann phasenweise überlegen war in der zweiten Halbzeit, aber man hat es dann halt mal schön ausgespielt und also Kempel macht dann das 2-1 und Theo Hoffmann, für die es auch ein Abschiedsspiel war, hat da schon den Assist gemacht und macht dann eigentlich das 3-1. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so gesehen habt, aber
ja, muss ich direkt halt, man sagt ja immer häufig, das war meilenweit abseits, aber wirklich, das hat man wirklich auf Nord stehend gesehen, dass das niemals abseits sein konnte.
Also ganz kurz, das Tor fällt, sie schießt das 3-1 und es kommt zurück wegen Abseits und das ist tatsächlich ungefähr 3 Meter kein Abseits.
Genau, und es ist ja auch nicht nur eine Spielerin, die es nicht die es aufhebt, sogar 2 oder 3 Leipzigerinnen, die es wirklich aufheben. Wirklich ganz schlimmer Pfiff. Und das wäre wirklich noch so diese Kirsche auf der Torte gewesen, dass Hoffmann auch noch ihr Abschiedstor macht. Das war dann deutlich, man hat sich halt trotzdem belohnt und es lief dann alles für einen. Man hatte dann auch, Gabriele Lambert wurde noch einmal eingewechselt, kurz vor Schluss, durfte noch mal spielen in ihren letzten Minuten. Luisa Wensing wurde noch mal eingewechselt, durfte sich auf dem Platz verabschieden. Dann hatte man die letztendlich, es war einfach so eine richtig schöne Stimmung. Also da war es jetzt gar nicht so wichtig eigentlich, wie spielerisch war, weil es ging ja quasi um nichts mehr. Aber es hat einfach alles dann ein bisschen gepasst.
Ja, auf jeden Fall so ein Feel-Good-Moment und irgendwie auch dann voll der Kontrast eben zu so vielen Spielen in der Saison, wo man sich dachte, es könnte jetzt auch ganz anders laufen. Ja, und in dem Spiel lief es dann schon für Freiburg. Auch wenn ich nicht sagen will, dass die ganze Frustration in der Saison jetzt nur fehlendes Spielglück war, das auf keinen Fall. Aber ja, da hat dann schon alles sehr gut zusammengepasst. Also es war so ein bisschen ein Karma kommt zu uns Moment.
Und ihr habt gerade schon angesprochen, Verabschiedungen und so weiter. Das war ja dann vor und nach dem Spiel noch das große Thema. Gehen wir einmal durch, wer jetzt alles den Verein verlässt und wer nicht, weil das war ja auch alles in dieser Phase, seit wir die letzte Folge hatten. Janina Minge, die ihr letztes Tor gemacht hat, das war ja schon lange bekannt, wird den Verein verlassen Richtung Wolfsburg. Und war jetzt, glaube ich, 9 Jahre, hatten wir gesagt, beim SC. Also nach einer langen, langen Zeit. Ich glaube, das nimmt dir jetzt auch wirklich niemand groß übel, aber ist natürlich sehr, sehr schade. Und Judith Steinert, ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon hatten, geht in die Schweiz, nach Basel. Gio Hoffmann ist meines Wissens nach, habe ich noch nicht gefunden, wo sie hingeht. Ist nur bekannt, dass sie den Verein auch verlassen hat. Und Lambert, die dritte Torhüterin, verlässt dann jetzt den Verein. Die war ja eigentlich auch nur für 3 Monate hier und hat dann noch das Jahr verlängert. Schien ja auch von allen Reaktionen ziemlich beliebt zu sein in der Mannschaft. Und Mila Punsa geht dann auch nach dem einen Jahr, jetzt ja auch relativ überraschend am Ende der Sommerpause dann noch verpflichtet wurde. Nicht ganz durchgesetzt, glaube, aber mit ein paar ganz guten Einsätzen dabei gehabt. Aber denke, nicht, also ist zumindest jetzt nicht bekannt, dass sie in der Bundesliga nochmal dann zu sehen ist. Für Kim Fellhauer, das hatten wir schon gesagt, war es auf jeden Fall das letzte Mal im Trikot quasi in der Seitenlinie. Die musste die Karriere jetzt beenden nach 4 Kreuzbandrissen, wenn ich es richtig gezählt habe, und einer anderen Knieverletzung vielleicht, also 5, ja.
Da war noch ein sehr, sehr schöner kleiner Moment vorm Spiel, als sich die Spielerinnen warm machen. Also Kim Fellhauer hat dann doch immer noch ihre Krücken dabei gehabt und alles und hat dann aber einmal dann sich ohne die, ist sie ein bisschen an den Spielfeldrand aufs Feld drauf, hat ein paar zumindest kleine kurze Pässe mit Kayikchi gespielt. Und das war dann irgendwie einfach nur noch ein kleiner schöner Abschiedsmoment irgendwie, dass sie doch nochmal gegen den Ball treten durfte auf dem Platz quasi. Auch wenn es natürlich nicht gereicht hat, dass sie noch in den Kader kommt und nochmal so alibimäßig eingewechselt wird. Dafür ist sie dann doch lang nicht fit genug. Aber das war trotzdem einfach sehr, sehr schön, dass wohl auch ihre Reha zumindest wahrscheinlich so planmäßig verläuft. Und das ist ja auf jeden Fall voll zu gönnen, wenn sie da irgendwann den Umständen entsprechend wieder gesund wird, was ihre Knie angeht.
Ja, auf jeden Fall. Und immer noch sehr, sehr schade, für dass das jetzt so sein musste. Aber ich glaube, dann, also in so fehlenden Kampfgeist kann ihr da wirklich niemand vorwerfen, so oft wie sie sich da zurückgebissen hat. Und als letzter Abschied dann noch Luisa Wensing, die jetzt nach einer sehr langen Bundesliga-Karriere auch aufhört, die noch bei Duisburg gespielt hat, in den großen Jahren vom FCR, beim VfL lange gespielt hat und deutsche Nationalspielerin war bei Werder Bremen und dann eben seit 2020 beim SC. Jetzt in den letzten Jahren dann eben als Ergänzungsspielerin dabei war und natürlich als Erfahrene und jetzt, glaube ich, sehr verdienten Fußballruhestand hat. Und das ist natürlich schon einiges an Abgängen. Vielleicht mal, bevor wir jetzt zu den Verlängerungen kommen, noch die Frage ist, dass, nachdem wir jetzt echt letzte Saison relativ konstanten Kader hatten, würde ich schon sagen, das sieht jetzt nach einem größeren Umbruch aus. Gilt ja auch immer so ein bisschen als Chance. Seid ihr da mehr nervös oder erhofft ihr euch vielleicht auch ein bisschen was davon, Helene?
Ja, ich weiß nicht. So ein bisschen ist, glaube ich, schon auch notwendig. Also wäre natürlich schon gut, das irgendwie auch als Chance zu begreifen. Ich glaube, ja, eben wenn viele Ergänzungsspielerinnen gehen, wie es zum Beispiel jetzt auch bei Frankfurt oder so der Fall ist, dann ist es natürlich immer interessant zu sehen, wie sich der Kader entwickelt und auf welchen Positionen dann vielleicht auch nochmal ein Konkurrenzkampf neu ausbricht, wo man das gar nicht so erwartet hatte. Deswegen bin ich schon gespannt. Ich finde es ein bisschen schwer, auch vorher zu sagen, wie was für Verpflichtungen es dann gibt im Sommer. Transferfenster, aber ich kann mir das eigentlich auf sehr vielen, fast allen Positionen vorstellen, dass man da aktiv wird irgendwie. Und ja, von daher, ich glaube, schädlich ist es jetzt erstmal nicht, weil ich würde davon ausgehen, dass Freiburg jetzt auch weiter nicht ganz tief in den Abstiegskampf rutscht. Mal schauen. Und in dem Fall würde ich sagen, ist jetzt besser, eben 1-2 Saisons wirklich komplett Umbruch oder so zu machen und da viele junge Spielerinnen zu haben, halt wieder so ein bisschen dieses spielerische Konzept zu entwickeln, was gefehlt hatte diese Saison und sich wieder ein bisschen mehr auf die Karte irgendwie auch zu bringen, zu zeigen, ja, wir sind da irgendwie, es läuft vielleicht fußballerisch jetzt immer noch nicht perfekt und wir experimentieren noch und sind auf dem Weg, aber wir brauchen jetzt eben nicht unbedingt Tabellenplatz 5 erstmal, sondern wir bauen wieder auf. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass es natürlich der super große Umbruch ist, weil viele Spielerinnen sind ja auch noch da geblieben, einige Leistungsträgerinnen, aber natürlich weiß man jetzt auch, dass Kaichi oder so auch nicht mehr forever spielen. Und von daher würde ich eher dafür plädieren, ja, das jetzt auch schon so ein bisschen vorzubereiten. Ich glaube, es wird immer schwieriger, auch gute Spielerinnen zu bekommen. Das sagen eigentlich alle, auch bei den großen Clubs im Frauenfußball ist, glaube ich, einfach nochmal extremer als bei den Männern, dass dass wirklich Top-Spielerinnen oder sehr talentierte Spielerinnen ziemlich rar gesät sind. Und es gibt so viele Clubs, die eigentlich gerade größere Ambitionen hätten und mehr investieren wollen und diese Spielerinnen wollen, dass da einfach super schwierig ist. Und das wird in den nächsten Jahren nur noch schwieriger. Also vielleicht kann man sich jetzt eben noch das ein oder andere Talent sichern. Ja, wäre so meine Hoffnung vielleicht.
Angesprochene Kayikshi ist, glaube ich, auch ein wunderbarer Übergang, weil es gab eben nicht nur Abschiede, es gab auch Verlängerungen und eine besonders dreiste Verlängerung von Kapitänin Kayikshi, wo der SC ihre Kapitänsbinde in Regenbogenfarbe an den aufgehängten Schuhen auf Insta gepostet hat, also das berühmte Schuhe an den Nagel hängen. Und im Nachhinein haben dann einige Leute zu Recht gesagt, das wäre eine unfassbar gemeine Art, das anzukündigen, weil da war sonst keinerlei weitere Info oder so. Aber für mich wirkte es tatsächlich wie die Ankündigung eines Karriereendes. Und nach einem Tag war dann das quasi die Auflösung, dass Kayikshi diese in einem Video dann die Schuhe wieder vom Nagel nimmt und sagt, die brauche ich noch, und allen das Herz einmal kurz in die Hose gerutscht war und dann wieder geschlagen hat. Aber Kayikshi macht auf jeden Fall noch eine Saison und wird dann im Anschluss im Verein auf jeden Fall erhalten bleiben. Das war eine ziemlich gute Ankündigung. Und was das genau bedeutet, weiß man noch nicht. Aber es heißt auf jeden Fall, dass man nächste Saison seine Kapitänin noch hat. Ich glaube auch, das ist sehr, sehr, sehr nützlich. Weil wäre sie nicht da, hätte ich mir deutlich mehr Sorgen gemacht um nächste Saison. Genau. Und als weitere Vertragsverlängerung hat man dann Adamczyk in der zweiten Mannschaft gehabt, die Torhüterin, die da jetzt auch vermutlich dann so in der dritten Torhüterin-Rolle wäre, wenn sie nicht zweite Liga eben hätte. Und dann im Sommer jetzt auch U20-Turnier spielen wird. WM, glaube ich. EM war ja gerade erst. Und Lena Nuding hat auch nochmal verlängert. Damit steht dann das Torhüter-Team soweit erstmal fest, die zurück ist von ihrem Kreuzbandriss. Und Selina Wobjan hat verlängert. Das ist auf jeden Fall eine der Spielerinnen, die sich diese Saison nochmal stärker durchgesetzt hat. Das heißt, man hat da auch wieder ein paar Verlängerungen geschafft, nachdem dann letzte Saison ja wirklich den Großteil des Kaders da verlängert hatte. Genau, dann würde ich den Part nämlich schon abschließen und dann tatsächlich mal die Frage stellen, wo steht der SC und warum war die Saison so, wie sie war. Ich gehe einmal mal ganz kurz jetzt die Lage durch für alle, die Tabelle jetzt nicht vor Augen haben. Der SC ist am Schluss 9. geworden von 12. Abstiegsplätze sind weit entfernt, 9 Punkte entfernt. Das heißt, damit hatte man nichts zu tun. Das ist aber auch nicht ganz der Anspruch. Nach vorne fehlen 2 Punkte dann auf Leipzig auf Platz 8 und 4 Punkte auf Bremen auf Platz 7. Aber wenn man ehrlich ist, gibt die Tabelle schon ziemlich genau das alles wieder. Ich glaube, Leipzig, die hat eine extrem starke Rückrunde, hätte man irgendwie noch hinter sich lassen sollen. Das hätte das, glaube ich, auch die Gesamtsaison ganz gut wiedergegeben. Aber nach oben, so oft ich das bei Ball beschworen habe, muss man sagen, ist es jetzt nicht irgendwie Zufall oder Pech, dass man da nicht weiter hoch ist, sondern 8 oder 9 ist schon passend. Und also das von dir gerade so gelobte Essen ist halt auch das Paradebeispiel, dass es nicht nur strukturelle Gründe hat oder so, dass man jetzt irgendwie gegen Leverkusen oder Hoffenheim nicht ankäme oder sowas, sondern Essen hat wirklich keinerlei Vorteil oder sowas in diesem Rennen und machen es mit sehr vielen jungen Spielerinnen, dazu auch diese Altersklasse so von Mitte 20, die andere Vereine gar nicht mehr so stark bespielen, sondern immer ganz viel, entweder jung oder ganz erfahren oder so gucken und da eine sehr gute Mischung haben, und die haben eine tolle Saison gespielt. Und das wäre vielleicht das Level, wo man sich hätte wünschen müssen, und das hat man eindeutig nicht geschafft. Also da fehlen dann 10 Punkte, 11 Punkte auf Platz 4. Die oberen 3 sind der Liga entrückt. Ich glaube, das ist auch fair zu sagen aktuell, nachdem Hoffenheim da eingebrochen ist am Schluss. Und genau, da so steht man jetzt da. Wir hatten, um es mal kurz schon vorzuziehen, wir hatten vor der Saison alle so getippt zwischen Platz 5, das war ich war am optimistischsten, und zu 7, Helene, die noch am skeptischsten war. Das haben wir alle relativ klar verfehlt, und dementsprechend steht der SC jetzt ein bisschen enttäuschend da. Wir hatten es gerade mal schon angerissen, Paddy, glaubst du, es ist jetzt eine Saison deutlich unter den Erwartungen, es ist leicht unter den Erwartungen, wie würdest du es erstmal ganz grob einschätzen?
Ich würde schon sagen, deutlich unter den Erwartungen, und zwar vor allem aufgrund dessen, weil wir ja noch die Rückrunde von 22, 23, also jetzt ein bisschen im Hinterkopf haben, die ja auch schon nicht gut war. Und da hat man, habe ich zumindest halt gehofft, okay, man hat Learnings im Sommer und findet spielerische Ansätze, um nicht nochmal so eine Rückrunde zu spielen, wo man wie ein Absteiger teilweise eigentlich gespielt hat und agiert hat und auch die Punkte entsprechend nicht geholt hat wie ein Absteiger. Und es war leider in vielen Phasen der Saison dieses Jahr immer noch. Das heißt, man hatte rein tabellarisch ist man nicht so da oder ist man nicht dort geendet, wo ich es mir erhofft hatte, aber man hat halt auch ja in vielen Dingen spielerisch nicht die Schritte gemacht, die ich mir als Reaktion gewünscht hätte nach der schlechten Rückrunde in der Saison davor. Und das ist so, deswegen bin ich dann schon, muss ich sagen, schon ziemlich enttäuscht, weil auch wenn ein paar Dinge besser wurden über die Saison, es halt so im Gesamtkonzept eigentlich nur diesen Faden weiterspinnt, den man eben in der Saison, wie man dieser Saison davor geendet hat. Und das ist dann schon ein bisschen was, wo ich dann schon enttäuscht bin und auch ein bisschen Magenkrummeln habe, dass man es halt nicht geschafft hat, dann jetzt, wenn man eineinhalb Jahre als Maßstab nimmt, da wirklich so das Ruder ein bisschen rumzureißen.
Ja, die Hinrunde war ja dann noch mit so 15 Punkten auch noch im Rahmen, denke ich. Das hätte jetzt am Schluss, wenn man das verdoppelt, wäre es Platz 7 gewesen, aber halt mitten im Getümmel quasi. Aber jetzt die Rückrunde war jetzt nicht so schlecht wie letztes Jahr, aber trotzdem mit 9 Punkten aus 9 Spielen halt schon ja das untere Ende von dem, was irgendwie in Freiburg möglich sein sollte. Es ist am Ende auch die schlechteste Platzierung seit Wiederaufstieg vom SC. Also ja, steht man enttäuschend da, Helene?
Ja, für mich ist es auch enttäuschend und vielleicht ist das jetzt so ein bisschen dramatische Stimmung, wenn man einmal eben nicht so weit oben ist. Aber für mich hat es schon irgendwie auch nochmal meine Einschätzung davon geändert, wie der SC jetzt so in der Zukunft in der Bundesliga mithalten wird und wie da eben die realistischen Chancen sind. Also vor der Saison wirkte irgendwie die Rückrunde wie so ein bisschen wie so ein Ausreißer, finde ich auch. Einfach sowas in dem Lernprozess, dass man gesagt hat, okay, wir hatten diese fantastische Hinrunde und dann, ja, mussten wir jetzt eben ein paar bittere Pillen schlucken in der Rückrunde, aber nächste Saison wird es dann irgendwas dazwischen und dann finden wir uns ein und gehen weiter unseren Weg und haben vielleicht weiter unsere Talente, die eben hochkommen und machen es irgendwie weiter auch so ein bisschen cleverer vielleicht und können dadurch gewisse andere Sachen ausgleichen. Und ja, das hat man einfach diese Saison nicht so gesehen. Also gerade auch irgendwie, dass da so junge Spielerinnen so krass hochkommen und dann auch die Entwicklung haben eben, die man sich wünscht. Also ja, ich will jetzt nicht schon wieder mit Essen ankommen, aber da gab es so ein paar Spielerinnen, die hatte ich gar nicht so richtig auf dem Zettel vor der Saison und die haben sich einfach nochmal so krass weiterentwickelt und da sieht man, was für Steps da möglich sind. Und ja, das fand ich schon auch auf dem individuellen Niveau dann teilweise ein bisschen enttäuschend. Irgendwie ja, von Gudorf oder so hätte ich mir eine größere Entwicklung vielleicht erhofft, auch von Kurai Tsikai nochmal so ein bisschen. Und ja, das sind dann natürlich solche Aspekte, wo man sich schon fragt, woran es gelegen hat und ja, wie Freiburg dann auch in die Zukunft gehen kann, weil ja, ich weiß auch nicht, ob Essen in 10 Jahren da oben noch mitspielt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass dann noch andere neue Clubs mitspielen und dass so Vereine wie Leverkusen gerade wahnsinnig viel so in die Hintergrundinfrastruktur auch investieren, was man vielleicht jetzt noch sieht, aber dann bald. Und Freiburg hat da jetzt natürlich auch schon viel mit dem Dreisamstadion. Das kann man jetzt auch nicht komplett unter den Teppich kehren. Aber ja, ich glaube schon, dass es aktuell eben so ist im Frauenfußball, dass wenn man nur so weitermacht wie immer, dann wird man halt auf jeden Fall weiter runtersinken in der Tabelle. Und deswegen, ja, muss die Maßleiter da halt immer höher gesetzt werden und das ist schwierig.
Ich finde das ist einen ziemlich guten Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit dem, wenn man so weitermacht wie immer, fällt man irgendwann runter. Und das ist auch so ein bisschen die Sorge, die ich habe, auch wenn man ein paar gute Dinge jetzt, du hast gerade angesprochen, Reise im Stadion, jetzt auch den sehr langen Pachtvertrag für die nächsten, ich glaube, 10 Jahre ja jetzt alleine schon, dass das alles abgesichert ist, das ist gut und wichtig. Ich finde auch, den Aufstieg der U20 ist nochmal wichtig, dass man da jetzt die zweite Mannschaft oben hat, in der zweiten Liga auf einem höheren Niveau, weil einfach die Unterschiede in den Ligen sind im Frauenfußball sehr krass und dass man da wirklich auf einem höheren Niveau die jungen Spielerinnen spielen lassen kann, finde ich wichtig. Aber ich habe schon ein bisschen Sorge trotz allem und da erinnere ich halt immer noch gerne an die Aussage von unserem Präsidenten Fugmann bei dieser Veranstaltung Equal Pay Equal Game Equal Pay Equal Pay Equal Play, so rum war das, wo er gesagt hat, dass halt so quasi das Ziel man denkt konservativ, keine Dinge riskieren, das Ziel ist nicht abzusteigen. Und dann denke ich, ja, das ist ja richtig so. Also es ist wichtig, nicht abzusteigen. Aber man muss halt wirklich aufpassen, gerade weil auch viele, gerade Männer-Bundesliga-Clubs, die halt in den Frauenfußball jetzt investieren. Stuttgart kommt jetzt hoch, hat dort viel investiert. Dortmund investiert sehr viel. Der HSV ist knapp am Aufstieg gescheitert in den letzten Spielen, jetzt in Richtung erste Liga. Also man muss da schon aufpassen, dass man da nicht genügend investiert oder nicht die richtigen Weichen stellt, weil ich glaube, nur weitermachen wie bisher wird auf Dauer dazu führen, dass man eher in Richtung Abschied schaut als in Richtung gesichertes Mittelfeld. Und da habe ich schon ein bisschen Sorge und die ist leider ein bisschen auch gereift. Jetzt vielleicht auch einfach durch das sportlich schlechte Abscheiden. Das kann natürlich sein, dass jetzt durch diesen Eindruck, das jetzt nur so bei mir ein bisschen schwerer wiegt, bei einer guten Saison hätte ich dann gedacht, ja gut, macht gerne so weiter. Es kann natürlich sein, dass das jetzt dadurch erst aufkommt, aber ja, ist auch das. Ich bin gespannt, wie viel Talente man hochziehen wird von den eigenen jungen Spielerinnen. Das wird so ein bisschen die nächsten Jahre sehr interessant sein, weil man hat jetzt mit Janina Minge eine richtig gute Spielerin, die man jetzt abgibt, die man lange im Verein hatte. Und man muss, ich bin gespannt, ja, wie viele danach kommen werden, weil die guten Zeiten, wo man gefühlt jährlich ein, zwei Spielerinnen an die Bayern abgegeben hat, weil man so viele Talente hatte, die sind gerade ein bisschen vorbei. Und ich habe ein bisschen Angst, dass man halt diesen Faden verliert und nicht genau weiß, wo man hin will. Ich habe allerdings jetzt auch keine Lösung auf Lager, um zu sagen, macht's doch bitte so, weil da hab ich genauso wenig Ahnung. Aber ja, ein bisschen Sorge habe ich einfach, dass mit diesem weiter wie bisher, dass das auf Dauer vielleicht nicht funktionieren könnte.
Ja, habt ihr sehr schön gesagt. Ich würde jetzt, um sich die Saison nochmal ein bisschen anzuschauen, das so machen, dass wir einfach die Mannschaftsteile ein bisschen durchgehen, den damit verbundenen Stärken und Schwächen quasi so besprechen, weil ich glaube tatsächlich, man kann fast alles an der Saison relativ gut an Mannschaftsteilen quasi festmachen und den jeweiligen Herausforderungen, die man da halt hatte, und würde von hinten anfangen bei der Torhüterin-Position. Wir haben sehr viel drüber geredet, aber als Saisonfazit kann man schon sagen, über die gesamte Saison gesehen, eine der größten Problempositionen wieder mal. Und diesmal noch mehr als sonst. Also vor der Saison hatte man sich mit Julia Kassen verstärkt aus Wolfsburg, da von der zweiten Mannschaft. Aber dann hat sich dann schon gezeigt, dass der Sprung von Liga 2 in Liga 1 da schon gewaltig war und man ihr da vielleicht ein bisschen viel direkt zugemutet hat. Da war Raffaella Borggräfe noch verletzt und konnte noch nicht spielen. Nach einer Weile hat man dann gewechselt auf Gabi Lambert, die ein bisschen mehr Sicherheit hatte, aber auch ebenso viele Tore kassiert hat. Und ab der Rückrunde hat dann Raffaella Borggräfe gespielt, die auch noch mehr kassiert hat, als man quasi expected goals-mäßig erwarten würde, aber würde sagen, vom Augentest auf jeden Fall deutlich mehr gehalten hat und auf jeden Fall deutlich mehr Sicherheit reingebracht hat. Aber am Ende steht quasi über die Saison verteilt der mit Abstand schlechteste Wert an, also dieses Post-Shot-Expected-Goals, also wenn, wie viel Schüsse, die Qualität der Schüsse berechnet, quasi wie viel Tore sollte daraus fallen. Und dann hat man über 10 Tore mehr kassiert, als man da erwarten würde. Die Werte sind da immer so ein bisschen wackelig, weil das sind diese Opta-Werte, die sind nicht perfekt, aber die sind, glaube ich, immer ein ganz guter Anhaltspunkt, weil man hat ja die ganze Liga und dieses über 10 Tore mehr, also der zweitschlechteste Wert ist Nürnberg mit circa 7. Und das ist dann, also da sollte man eigentlich schon zumindest deutlich davor sein. Das ist dann auch, glaube ich, schwer, auch wenn der Rest auch nicht so toll ist, aber es ist auch generell schwer, glaube ich, 10, 11 extra Tore sozusagen wegzustecken. Ne? Also das kommt ja dann zum allem auch noch dazu. Also ist jetzt die Frage, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Raffaella Borggräfe gesehen. Erwartet ihr quasi da jetzt eine Stabilisierung in der nächsten Saison, wenn jetzt alles mal das, wie es erwartbar ist, so bleibt, wie es jetzt ist? Offene Frage, immer schlecht. Paddy.
Ich hoffe es. ich finde schon, dass Borggräfe in den, umso länger die Rückrunde ging, umso sicherer wurde. Auch im Zusammenspiel mit der Hintermannschaft finde ich schon, dass da es vermeidbarere Tore durch Torhüterinnenfehlern sind weniger geworden auf jeden Fall. Ich glaube, dass, wenn man sich dann so die Tore gegen Frankfurt oder auch gegen Essen anschaut oder so, da war nicht mehr so diese ganz großen Böcke drin oder so, sondern da kann man sagen, okay, die kann man sich fangen, wenn man halt eine Spielerin beispielsweise beim Eckball so alleine lässt, da kann dann halt auch eine Torhüterin aus 5 Metern nicht mehr viel machen irgendwann. Und deswegen finde ich, dass das Borgrefe, dass ich das sehr gut fand, wie sie sich auch weiterentwickelt hat, und mach mir, was jetzt so das eigentliche Torwartspiel angeht, eigentlich weniger Sorgen als noch vor Start der letzten Saison. Ich bin aber sehr gespannt, wie man das langfristig die Position aufbauen wird. Weil man hat mit Adamczyk eine sehr talentierte Torhüterin im Hintergrund, die man aber bestimmt nicht reinschmeißen wird, solange die eigene Mannschaft oder ihre Mannschaft in der zweiten Liga spielt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie ganz klar dort als Nummer 1 in der zweiten Liga agieren wird. Und da bin ich aber gespannt, wie ihre Entwicklung sein wird. Also dann so in Richtung 25, 26 dann vielleicht zu schauen, ob man sie dann hochziehen würde. Aber eigentlich mache ich mir mit Borgrefe weniger Sorgen, weil sich das Spiel einfach mit der Hintermannschaft verbessert hat. Ich will jetzt nicht sagen, die Fehler sind alle wegradiert, die man hatte in der Saison. Aber die große Problemstelle, Torhüterin, die hat man jetzt aktuell, würde ich sagen, nicht mehr. Auch wenn natürlich die Anzahl der Gegentore, auch wieder 4 gegen Frankfurt und so, natürlich trotz allem gravierend ist. Aber da sehe ich trotzdem die Gründe nicht mehr nur auf der Position, wie es noch in der Hinrunde leider ab und zu wirklich der Fall war.
Ja, also ich glaube auch, dass man vielleicht jetzt nicht unglaublich viele Patzer sieht in der nächsten Saison mit Borgrefe, aber ist jetzt auch nicht das Potenzial bei ihr, noch so richtig den Schritt nach vorne zu machen, wenn ich ehrlich bin. Also ja, ich stimme dir zu, es gab auf jeden Fall diese Verbesserung von der Kommunikation und ich glaube, sie kann auf jeden Fall ja so eine relativ solide Bundesliga-Torhüterin vielleicht werden. Aber ja, irgendwie glaube ich, dass diese Wackler da immer noch so ein bisschen bleiben werden. Vielleicht auch gerade so halt bei Hereingaben, was man jetzt auch diese Saison öfters gesehen hat. Ja, also mal schauen. Ich sage jetzt euch, dass es der Weltuntergang ist, weil auf anderen Positionen ist man eben auch nicht top besetzt. Aber ja, ich muss sagen, ich war vor der Saison auch so ein bisschen zu optimistisch, glaube ich, weil ich dachte irgendwie, Kassen, die hatte ja auch schon in DFB-Nationalteams und so gespielt. Und ja, man hat da natürlich irgendwie auch noch Frums oder so im Hinterkopf, wo man ja auch weiß, von Wolfsburg gewechselt, hatte da eigentlich auch nicht wirklich Einsatzzeiten und so. Aber gut, da hatte sie halt auch schon viel mehr Erfahrung und so. Also kann man es nicht so richtig vergleichen. Und dann war es vermutlich einfach auch so ein bisschen überzogen, die Erwartung da zu denken, sie geht jetzt direkt da als Stammspielerin in die Bundesliga rein und das klappt super. Ja, von daher ein bisschen schade alles. Ich glaube schon, dass es auf jeden Fall ungünstig ist, dass man da jetzt so viele Wechsel hatte auf der Torhüterin-Position. Also es gibt natürlich einfach Unruhe rein. Und ich bin mal gespannt, also ich würde darauf tippen, dass es sich über den Sommer aber jetzt nicht mehr so krass verändert, also dass Borgrefe auch als Nummer 1 reiten geht, weil da jetzt noch während einer Saison halt die ganze Zeit zu wechseln, ist, glaube ich, auch halt so ein bisschen schwierig tendenziell.
Ja, sie ist ja auch jetzt erst 23 oder 24 geworden, genau. Das ist jetzt nicht irgendwie alt oder sowas. In der Frauenbundesliga ist es trotzdem so, dass junge Torhüterinnen deutlich weniger ein Thema sind als bei den Männern, wo jetzt ja Atubolu quasi schon eine Freak-Gestalt ist, dadurch, dass er nicht Ende 20 ist oder so. Das ist ja in der Liga nicht so. Ich glaube, Rafa Borgrefe ist ungefähr im Mittelfeld, so im Altersschnitt von Torhüterinnen. Das heißt, man hat jetzt auch keine ganz junge Torhüterin oder sowas. Das kann aber für eine Mannschaft ja auch ganz gut sein, dass man in dem Fall dann ein bisschen mehr Souveränität hat. Ich fand auch so die letzten Spiele, also gerade gegen Leipzig hatte sie ja wirklich mehrere richtig, richtig starke Paraden noch. Diese Fußabwehren sind mal ziemlich gut. Und da der SC sowas ja nicht so kommentiert, weiß man ja auch gar nicht so genau, was eigentlich letztes Jahr alles los war. Aber dass ja alles überwunden zu sein scheint, hoffe ich schon, dass man jetzt mit einer kompletten Vorbereitung und so vielleicht auch nochmal einen Schritt sieht. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt eine Merle Froms wird oder sowas, aber das muss ja auch nicht. Mir wird es tatsächlich mal reichen, dass man halt dann nicht irgendwie den letzten Platz da belegt in Sachen gehaltene Schüsse oder so.
Ich finde, auf der Torhüterposition, finde ich, sieht man sehr gut diesen vorhin von Helene angesprochenen Faktor dieser Top-Talent oder Top-Spielerin, dass man eben noch nicht diese Breite an ganz hohem Niveau hat in der Bundesliga auch. Wenn man zum Beispiel sieht, eine Ena Mamutovic, die eine unfassbare Saison gespielt hat, mit Duisburg jetzt zu Bayern wechseln wird und ich würde sagen, ziemlich gute Chancen haben wird, dort auch die Nummer 1 zu sein, bereits in der nächsten Saison. Einfach weil die Konkurrenzsituation oder weil die Konkurrenz auf der Position schwächer ist. Das klingt jetzt böse, aber es ist, sie ist da mit 20 einfach schon so gut, um da auch bei einem FC Bayern Ansprüche auf die Nummer 1 zu haben. Und das finde ich schon, das sieht man einfach sehr, sehr stark, weil wenn man die Liga durchgeht, gibt es nicht so viele Torhüterinnen, wo man sagt, boah, die absolute Top-Spielerin oder so. Finde ich, kommt es sehr klar raus, dass eben diese Breite noch gar nicht gegeben ist und es, glaube ich, auch schwierig oder auch vermessen wäre, zu sagen, man geht jetzt mit einer Torhüterin in die neue Saison, die alles kann, quasi, weil eben dieses Leistungsniveau noch gar nicht so breit gefächert ist.
Ich bin so eine Spur skeptischer bei ihr, auch wenn ich sie wirklich eine mega talentierte Spielerin finde, aber bei Duisburg hatte sie so ein paar Spiele, wenn ich gesehen habe, wo ich dachte, boah, okay, das waren schon so drei Dinger, die irgendwie auf ihre Kappe gehen im Spiel, aber sie haben halt 8-0 verloren, deswegen redet niemand drüber. Das wirst du bei Bayern nicht haben. Ich glaube, deswegen ist Groß da von Bayern, regt da manchmal ein bisschen harten Fokus auf ihre Fehler, weil es halt Bayern ist und das fällt dann halt mehr auf, wenn du dir den einen reinlässt, ne? Weil das ist ja auch schon, also ich glaube, rein statistisch hatte sie die beste Saison, die Groß von Bayern, Maria Luisa. Und da sind dann halt immer auch international so Klopper dabei gewesen und sowas, aber ich glaube tatsächlich, es wird nochmal was ganz anderes, wenn jemand wirklich im Fokus steht, anstatt halt sagen zu hören, gut, das 4-0, wen interessiert es, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wollte ich auch noch kurz dazu sagen, also es gibt ja sehr viele Mamutovic-Fans auch und ich finde, sie ist auch ein super großes Talent, gerade weil sie beidfüßig ist, das sieht man ja auch nicht so oft, dass er auch ganz gut mit umgehen kann mit dem Ball. Aber ja, also ich glaube, in den Statistiken ist er auch ziemlich weit hinten immer. Also lässt er noch deutlich mehr Bälle noch rein als statistisch vorhergesehen, obwohl eben Duisburg auch schon so viele Schüsse aufs Tor zulässt. Insofern, ja, ich bin auch mal gespannt auf ihre Entwicklung. Aber wir sind hier ja kein MSV Duisburg-Podcast. Obwohl, kleine Side-Note, die sich ja jetzt aus dem Frauenfußball zurückziehen, zumindest aus dem professionellen. Sehr schade. Aber ja, jetzt zurück in den Breisgau.
Ja, das stimmt. Das war kam jetzt diese Woche als Meldung. Und das ist schon echt ganz schön bitter, dass sie nicht mal in der zweiten Liga antreten werden. Aber apropos viele Schüsse kassiert, das ist ja vielleicht auch das Thema, um zur Abwehr überzuleiten. Und das vielleicht immer das größte Thema beim SC, wenn in extern darüber gesprochen wird, was jetzt nicht so viele Medien tun, aber im Rasenfunk, auf 90 Min oder sowas, ist Abwehr ja immer wieder dann auch Thema und auch verständlicherweise, weil gerade letzte Rückrunde, also vor einem Jahr extrem, aber auch diese Saison dann natürlich immer wieder Probleme einfach mit Aufbaufehlern, Abspielfehlern und teilweise dann auch einfach fehlender Zweikampfhärte oder Kopfballhärte im Strafraum. Auch das natürlich Thema der gesamten Saison gewesen. Ich würde sagen, man erkennt einen sehr unterschiedlichen Ansatz in den beiden Saisonhälften und der klappt mal besser, mal schlechter und beides hat dann nie so ganz konstant dahin funktioniert, wo es sollte. So nach der letzten Saison hat man schon gesehen, fand ich, dass man diese Saison begonnen hat, tiefer zu stehen und nicht ganz so hoch zu pressen auf jeden Fall, wie man das noch lange gemacht hat, dass man nicht an der Mittellinie jeden Gegner empfangen hat. Hatte aber dadurch, dass man dann ein bisschen tiefer stand und nicht so oft überspielt wurde, trotzdem noch sehr oft dann eben mit Ball das Problem, dass man ihn dann hergegeben hat und dann natürlich sofort automatisch hochstand. Dass da diese klassische Innenverteidigung von Beginn der Saison mit Stegemann und Steuerwald zu viele Fehler produziert hat. Und in der Rückrunde dann mit dem viel besprochenen Wechsel, dass dann Janina Minge zurückgegangen ist aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung und Neuzugang Annie Carrick aus den USA dann direkt in die Innenverteidigung gegangen ist, die beide ein bisschen passstärker wirkten und dafür Steuerwald nach vorne gegangen ist, um so ein bisschen die härtere Nummer 6 zu spielen, war das dann deutlich weniger so. Dafür hatte man dann wieder Spiele, wo dann die Zweikampfhärte in der Verteidigung oder einfach die Abgezocktheit vielleicht gefehlt hat. Wie man es gemacht hat, so richtig happy wirkte man jetzt auch nie so ganz damit. Und muss man auch noch sagen, auf der Außenverteidigerin-Position, wo sehr viel rotiert wird, jedes Spiel, mit Gudorf, Karl, Steinert und lange Zeit eben Marie Müller, hat man dann eine der auf jeden Fall Top 3 SC-Spielerinnen im Winter auch noch verloren. Damit halt auch nochmal die Option, irgendwie immer den Ball nach vorne zu tragen oder den richtigen Pass zu spielen, dann eine Spielerin weniger, die das richtig, richtig gut konnte. Die Abwehr als Sorgenkind der Mannschaft, ist das fair, Helene, oder kann man das gar nicht so fokussieren?
Die Abwehr schon. Ich würde vielleicht sagen, das Zusammenspiel vor allem zwischen Abwehr und Mittelfeld, natürlich auch zwischen Abwehr und Torhüterin, wie wir gerade besprochen haben. Aber ich finde schon, dass in vielen Spielen einfach, ja, klar war, dass da die Lücken so groß sind und dass da einfach da, wo eben die Sechserin steht, dass da die Absicherung irgendwie nicht gegeben war, dass viele Teams da sehr easy noch durchgekommen sind, einfach mit 2, 3 Pässen. Und ja, deswegen will ich da jetzt nicht nur die Verteidigung eben in die Schuld nehmen. Gerade ja in der Außenverteidigung finde ich jetzt nicht, dass man es oft schlecht gemacht hat oder so, dass man da die einzelnen Spielerinnen rausstreichen kann. Man hat es auf jeden Fall gemerkt, dass Marie Müller dann nicht mehr da war, eben ab der Rückrunde. Aber ja, selbst da gab es dann nicht so viele Momente, wo man dachte, oh, das war jetzt irgendwie so ein krasser individueller Patzer. Klar, man wird dann mal im 1-gegen-1 geschlagen, aber das kann eben mal passieren. Das muss ja eigentlich einkalkuliert sein in so einem Matchplan. Aber ja, das Problem beginnt für mich eigentlich so ein bisschen vorher, auch wenn es natürlich stimmt, dass die Abwehr auch selber sich diese Schnitzer leistet. Also ich glaube, da muss man einfach trennen. Einmal halt strukturell irgendwie aus dem Aufbau raus, dass man da diese viel zu große Lücke hat, auch in den Halbräumen, und dann eben zweitens individuell diese Fehler, die es immer noch gibt, die es in der Abwehr gibt, aber auch von anderen Mannschaftsteilen, ja manchmal bei Standardsituationen, also die sich irgendwie da komplett durchziehen und die man so schwer erklären kann. Aber ja, ich fand es auch schwierig diese Saison. Es wurde ja schon einiges rochiert und das ist ja an sich eigentlich schon ein guter Ansatz, da eben auch zu versuchen, was dran zu drehen. Aber andererseits wurde es dann manchmal auch nur für ein Spiel probiert oder für zwei. Dann hat man gemerkt, es hat nicht geklappt. Und dann fragt man sich, sollten wir es jetzt noch 5 Spiele weitermachen oder aufgeben? Ja, und dann ist halt oft so ein schwieriges Dilemma irgendwie.
Es ist halt das, was du gerade schon gesagt hast, die Wechsel fand ich halt krass. Also wenn man mal so ein bisschen die Saisonrevue passieren lässt, gerade bei den Außenverteidigerinnen, hatte man sehr häufig in jedem Spiel eine andere Zusammenstellung. Also dann hat Lisa Karl rechts gespielt, dann hat sie links gespielt, dann hat Steinert rechts gespielt, dann ist Steinert wieder auf links gezogen, dann hat Gudorf rechts gespielt, dann hatte man diese Rotation noch auch schon, als Marie Müller noch da war. Und ich glaube, dass das zusätzlich zu den Rotationen in der Innenverteidigung, hattest du halt nie diese Viererkette, die Woche für Woche in gleicher Kombination spielt. Plus noch der Rotation auf der Torhüterinnenposition. Du hattest dort überhaupt nie eine Eingespieltheit erreichen können. Dadurch, weil es sich halt jede Woche eigentlich geändert hat, irgendwie in der Zusammenstellung der hinteren 5, sage ich jetzt mal, wenn man die Torhüterposition mit reinnimmt. Das wurde zum Ende der Saison ein bisschen besser, lag aber eher daran, weil man auch irgendwann nicht mehr so viel Wahl hatte, wen man da eigentlich aufstellen will. Und war eigentlich so gezwungen, so aufzustellen, wie man aufgestellt hat. Aber das ist mir schon sehr, sehr viel aufgefallen, dass man eben diese Eingespieltheit vielleicht auch gar nicht herstellen konnte. Und man hat dann sehr viel versucht, weil, okay, Variante 1 hat nicht funktioniert, also nimmt man jetzt Variante 2. Hatte aber nie wirklich so viel Zeit und Spiele, um herauszufinden, ob die jetzt eigentlich besser ist oder schlechter, weil eigentlich dieselben Fehler immer wieder passiert sind. Und das sind dann gerade diese Fehler im Spielaufbau, Ballverluste im eigenen 16er oder kurz davor, einfache Fehlpässe. Die sind dann leider immer wieder passiert, egal in welcher Zusammenstellung sie gespielt haben. Und dann ich finde es unglaublich schwer zu sagen, ist es dann die Eingespieltheit, die fehlt? Oder ist es eine allgemeine Art Unsicherheit, die sich einstellt, gerade weil auch immer wieder Fehler passieren? Das kann natürlich auch so sein, dass man so eine Art, genau wie ich auch finde, dass Julia Kassen in so einen Strudel dann geraten ist irgendwann, wo dann irgendwann gar nichts, immer wieder das Gleiche und immer wieder passiert, dass es dann in der Abwehr halt auch passiert ist. Und ich glaube, da kommt sehr, sehr viel zusammen, dass es eben nicht funktioniert hat. Find aber trotzdem, um den Bogen ein bisschen zu spannen, dass es in der Rückrunde teilweise schon besser wurde, nachdem man dann gesagt hat, man zieht Carrick nach hinten und hat dann und zieht Minge vor allem wieder nach hinten, dass man so eine ganz klare Trennung zwischen der, ich sag mal, eher offensiveren Innenverteidigerin hat, die versucht, den Spielaufbau anzutreiben, und einer defensiveren Spielerin, die wirklich ja nur verteidigt, nicht mit nach vorne geht, nicht rauspresst. Dann hat man zumindest, finde ich, eine ganz klare Idee gesehen, wie man die Viererkette gestalten will. War halt aber auch nicht immer erfolgreich, aber das war dann zumindest eine Idee, wo ich finde, die hat dann etwas gefruchtet auf jeden Fall.
Ja, in den Statistiken ist es gar nicht so, ist irgendwie gar nicht so was krass Auffälliges quasi für die Abwehr, dass man, also die Defensivwerte, die zugelassenen Schüsse sind nicht extrem auffällig, relativ weit weg im Durchschnitt, was ja an sich gut ist und immer das Ziel ist, was ja auch Torhüterin eigentlich unterstützen kann, aber von meinen Augentest wäre, würde sagen, die waren halt oft dann dafür sehr, sehr frei und teilweise halt auch nicht so toll gehalten, klar. Was auffällig ist, ist, dass es ziemlich viele von so wirklich, also Key Passes, also so Pässe, aus denen direkt eine Großchance wird, gegen den SC gab, was, glaube ich, ganz gut deckt mit so diesem Schnittstellenpass, der gegen den SC sehr oft gut funktioniert hat, dass man zwischen zwei Verteidigerinnen durch eine Lücke gefunden hat und die dann nicht schnell genug gerückt sind. Vielleicht auch eben eine Frage der Eingespieltheit. Und das eben angesprochene, also die zweitmeisten Gegentore der Liga nach Balleroberung durch den Gegner ist, das ist halt dann schon ein Genickbruch. Also Kekschi sagt irgendwann der Saison ja auch, wir können nicht immer eins mehr schießen, als wir hinten hergeben. So, und das passt dann auf jeden Fall auch, glaube ich, ganz gut. Der Nachteil, das jetzt so mannschaftsteilig durchzugehen, ist vielleicht genau das, was du, Helene, meintest mit dem Zusammenspiel, weil auf jeden Fall auffällig ist eben auch dieser Raum direkt vor der Abwehr. Und damit kann man vielleicht ins Mittelfeld auch springen, erstmal so gegen den Ball. Die Position, das hatten wir vor der Saison als mögliches Problem und das war es dann auch, ist die, die am wenigsten so eine klare Lösung hatte. Also der SC hat, das hat den Großteil der Saison in einem 4-2-3-1 gespielt mit so zwei Leuten auf einer Doppel-6, Doppel-8 quasi. Aber während das in der vergangenen Saison so eine klare Aufteilung war, wo Minge oft dann als Achterin, ob es mit 4-3-3 oder mit als Zweier Mittelfeld, Minge nach vorne gehen konnte und dafür Felde alles quasi defensive gemacht hat, war die ja diese Saison nicht da wegen ihrer Schwangerschaft und das hat man dann schon gemerkt, dass irgendwie diese Defensivstärke gefehlt hat. Sehr oft dann dieser Raum, wenn Schasching da gespielt hat mit Minge, dass halt beides eher Spielerinnen sind, die gerne den Ball haben und damit was machen und wenig Spielerinnen, die schon antizipiert irgendwie abdecken oder so. Die Lösung, Steuerwald davor zu ziehen, fand ich erstmal ganz logisch, hat auch eine Weile ganz gut funktioniert, aber das stößt dann halt an die Grenze, wenn diese Position spielerisch was nach vorne machen muss, das ist halt nicht, wofür sie ausgebildet ist. Und so eine Pressing-Resistenz fehlt dann halt auch einfach. Ich hätte in dem Kader tatsächlich nicht unbedingt eine tolle Lösung dafür gehabt. Haben wir ja auch mehrfach gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das dann unbedingt macht. Die Frage ist halt, ob man dann vielleicht eine andere Systematik haben können sollte, als so ein immer relativ zentrumlastiges 4-2-3-1, wo man, also das gar nicht zentrumlastig sein soll, der Ball soll auf die Außen, aber dafür musst du ihn halt erstmal im Zentrum irgendwie halten, weil natürlich sonst jeder Gegner die Außenlinie dicht macht und das hat man gegen SC echt oft gesehen. Und dann gab es diese Diagonalbälle nach außen, die halt immer wieder abgefangen wurden. Deswegen wäre vielleicht die Frage, ob es ein Kaderproblem ist, ein Taktikproblem oder ob du das irgendwie einschränken kannst, Helene, was denn im Mittelfeld sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball. Immer habe ich den Eindruck, eins von beiden hat halt nicht so funktioniert, wie sollte in den meisten Spielen.
Ja, gebe ich da auf jeden Fall gut recht. Also irgendwie war es dann so eine Balance immer. Also man hatte Spiele, wo es dann gar nicht so schlecht war, irgendwie gegen den Ball, wo man ganz gut abgesichert war. Und dann ist aber nach vorne halt super wenig oft gegangen. Und man hatte Spiele, wo es dann andersrum war, wo man dann nach vorne ein bisschen mehr gemacht hat, ein bisschen mehr Dynamik hatte, also jetzt vielleicht gegen Essen zum Beispiel, und dann gleichzeitig da wieder diese Lücken hatte. Also ja, super schwierig. Und ich glaube, es ist schon so eine Mischung eben aus personellen und Kaderproblemen. Also ich als Theresa Merk hätte auch nicht gewusst, was ich mache. Da gab es eben jetzt nicht die 1A-Lösung. Im Kader gab es dann vielleicht auch Transfers, die jetzt vielleicht nicht so eingeschlagen haben, wie man sich gewünscht hätte. Irgendwie Mila Punsa oder so, die dann eher weniger Einsatzzeiten hatte, als vielleicht erhofft. Und ja, das ist dann natürlich auch ein Problem davon. Also ich glaube, insgesamt fand ich es fand ich die Schwächen gegen den Ball nochmal ein Stück gravierender, weil ja mit dem Ball wurde es dann doch manchmal noch aufgefangen, irgendwie wenn doch eine gute Idee kam aus der Abwehr oder die Außenverteidigerinnen haben mal den Ball nach vorne getragen und dann ja kam die Kuh irgendwie doch zu Kaichi oder man hat da was draus gemacht oder ja manchmal war es dann doch der lange Ball oder man hat mal die Seite verlagert. Also ich finde, dann gab es schon noch so ein paar Ideen ab und zu, aber ja, gerade gegen den Ball hat man es eben die ganze Saison nicht hingekriegt, deswegen wäre das für mich schon vielleicht sogar Priorität Nummer eins jetzt für das Transferfenster.
Ist halt die Frage dann, wie, wann, ob, nee, das ob kann man streichen, aber wie und wann Merit Felde zurückkommt und wie sie zurückkommt, vor allem wird dann sehr interessant sein. Kann ich halt absolut nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie da so die Erfahrungswerte sind nach Schwangerschaft, wie lange sowas dauert, wie auch in auf welchem Leistungsniveau sie zurückkommen wird. Aber so eine Spielerin fehlt halt. Das ist wirklich eklatant klar geworden. Ich glaube, wir hatten das auch ein, zwei Mal angesprochen, immer mal gewünscht, was wäre denn, wenn man mit einer Dreier- bzw. Fünferkette spielt, eine Art 3-4-3 beispielsweise aufbaut. Aber das wäre halt schwierig mit dem Kader einfach umzusetzen, weil man hat halt nicht so viele Innenverteidigerinnen im Kader gehabt. Man hätte quasi, wenn man sich die letzte Aufstellung anschaut mit Steuerwald und Minge und Carrick, drei, die auf dem Feld stehen und das spielen können, und dann hast du halt nur noch Stegemann und Axmann auf der Bank und du musst ja die Sechserposition auch noch irgendwie befüllen, dann selbst bei der Dreierkette. Und das ist halt, da fehlt einfach Spielerinnenmaterial, wenn man es so nennen will, um überhaupt auch ja da mehr machen zu können und auch vielleicht taktisch noch andere Ideen zu entwickeln. Und man ist dort einfach wirklich unterbesetzt. Man muss es so ganz klar sagen. Und man hat natürlich Spielerinnen wie eine Annabelle Schasching, die eigentlich eine ganz gute Saison gespielt hat zwischendurch, aber die halt einfach keine Sechserin ist, sondern die halt eher eine Achterin ist und eher auch den Offensivdrang hat. Man hat noch eine Wobian, die einen riesen Schritt gemacht hat, aber sie ist auch zu offensiv dafür. Wir hatten vor der Saison die Spielerin, auf die ja Julian gehofft hat, mit Mia Bücher, die aber halt eigentlich auch sehr offensiv ist. Bei Hamburg auch sehr offensiv jetzt spielt. Und das ist leider sehr schade, dass man das im Sommer ein bisschen hat kommen sehen, dass dort Potenzial für Probleme entstehen könnten. Die haben sich bestätigt und man hat es halt auch nicht geschafft, das im Winter aufzufangen, auch wenn man mit Carrick eine neue Spielerin geholt hat, aber selbst das hat ja, sie hat man ja dann in die Innenverteidigung geschickt, und man konnte halt das Problem nicht komplett lösen, auch mit Steuerwald nicht, was Julian auch schon angesprochen hat. Ja, für mich auch wichtigste Position. Also ich glaube, ist die sechste Position einfach eine sehr, sehr wichtige Position im Fußball allgemein. Und man sieht halt genau warum, weil da hängt so viel zusammen, da hängt Spielaufbau mit dran, da hängt die Abstimmung mit der Abwehrreihe zusammen. Schlicht und ergreifend, dass man mal die Bälle erobert kurz vor der Abwehrreihe. Da hängt so viel an dieser zentralen Rolle. Und das ist halt wirklich eine eklatante Schwäche aktuell im Kader.
Um aber nochmal was Positives zu sagen, weil ich es noch nicht gemacht habe. Ich fand wirklich mehrfach, dass man das Tempo echt gut schnell machen konnte aus diesem relativ kontrollierten Aufbau gegen manche Gegnerinnen. Man hat es immer versucht, auch nicht das Mittelfeld zu überspielen, sondern eben mit dem Mittelfeld zu spielen. Und wenn man da Spielerinnen wie Keikshi hat, da waren Pässe dabei, die ab Position 4 in der Liga nach unten nicht mehr so viele Teams gespielt haben. Und da waren wirklich schöne Angriffe dabei, die ich immer gefragt habe, okay, warum kann das nicht öfter irgendwie passieren? Aber also vom Ansatz her waren da immer, also vom Ansatz her ist vielleicht so der Halbsatz für die Saison, weil da waren wirklich immer wieder sehr, sehr gute Ansätze dabei. Und man hat es wirklich durchgehend auch probiert, das mit spielerischen Stärken zu lösen. Aber es hat halt zu oft nicht geklappt und war zu unkonstant. Aber auch wenn Schasching irgendwie schnell einen Ball bekommt oder so, dann kann die damit wirklich schnell schauen und wohin muss der Ball und sowas. Und es ist halt ärgerlich, dass man sich die Stärke, dass man da Janina Minge hatte, jetzt im letzten halben Jahr komplett beraubt hat. Vermutlich zu Recht, aber also weil es einfach nicht anders groß ging, aber das fehlt dann natürlich schon sehr, dass da jemand es noch hat und dann, dass sie noch ein bisschen Pech hatte diese Saison mit manchen Abschlüssen, kommt dann dazu. Im Gegensatz zu letzter Saison. Ja, aber also ich glaube auch schon auch immer noch, dass diese, dass nur ein paar Schrauben irgendwie anders stehen müssten, damit da noch mehr ineinander greift. Aber man hat es nie so ganz gefunden, wie es konstant gegen alle Gegner klappen kann. Ja. Auch die Außenspielerinnen hatten da, wenn sie Platz bekommen, haben immer ganz gute Szenen, finde ich. Aber zu oft läuft es dann halt in so eine Doppelung rein, weil eben außen zugemacht wird und man durch die Mitte nicht einen Pass findet. Um zur letzten Mannschaftsteil zu kommen und ein bisschen nochmal aufs Tempo zu drücken, apropos, Sturm ist vielleicht am schwierigsten zu besprechen, auch wenn man die Außenspielerinnen da dazu nimmt. Da ist auch eigentlich dauerhaft eine Rotation. Also ob das jetzt in diesem 4-2-3-1 oder in diesem 4-3-3 ist, sind es zwei Außenspielerinnen de facto. Aber vorne die Neuner-Position war letztes Jahr ein Problem und blieb es in Sachen Effizienz auf jeden Fall auch. Vor allem, weil genau wie letztes Jahr sich so eine Völmli wieder verletzt hat, wieder nach der halben Hinrunde, was wieder extrem bitter war, für sie persönlich natürlich sowieso und für den SC auch. In Sachen Effizienz kann man schon mal sagen, Freiburg, also ich hab's, hat die schlechteste Effizienz der Liga. 3 Tore weniger geschossen als erwartet. Und weil ich es vorhin als Statistik nicht hatte, man hat auch gleichzeitig die schlechteste Abwehreffizienz der Liga mit insgesamt 12 Toren mehr kassiert, als man expected goals mäßig erwarten würde. Also und das ist insoweit immer noch dramatischer als, also diese, gerade im Sturm 3 Tore weniger geschossen als erwartet. Diese expected goals im Frauenfußball, da sind so, dass man eigentlich fast alle Mannschaften haben einen positiven Wert. Also der Ligaschnitt ist, man schießt 3 Tore mehr als erwartet. Da deutlich unter zu performen, ist dann auch dramatisch. Und von den, also die, und dazu kommt, die Expected Goals-Werte waren gar nicht so toll. Also es war dann so, man ist jeweils im ungefähr Mittelfeld, Platz 7, Platz 9 wird dabei. Und wenn man die dann auch noch nicht erfüllt, dann wird es halt schwierig. Aber also das ist dann auch ein Abschlussproblem gewesen, glaube ich. Man hat sich im Winter ja verstärkt mit Campbell, die Neuner-Rolle dann, finde ich, sehr cool ausgefüllt hat, deren Stärke aber auch nicht unbedingt die Abschlusseffizienz ist. Und bleibt dann halt so, dass die Chancenverwertung schwach ist auch und man nicht unbedingt genug Chancen herausspielt, um das wieder ausgleichen zu können. Wäre jetzt die Frage, ist das jetzt ein Effizienzproblem oder ist da auch wieder was nicht so ganz ineinander greift, weil, also man hatte ziemlich oft den Ball im Angriffsdrittel, aber so viele Chancen kommen da dann prozentual auch nicht heraus, Paddy.
Du hast es eigentlich gerade schon gesagt. Was,
ja, vollgeschlossene Frage. Ne?
aber ja, genauso ist es eigentlich. Also ich weiß, oder wir hatten ja auch sehr häufig davon geredet, wie gut eigentlich so die, ich sag mal, der Spielaufbau oder die Ideen in den ersten 2 Spieldritteln sind. Und dann kommt man bis an Strafraum oder kurz davor und dann weiß man nicht so wirklich, wohin mit dem Ball. Flankenspiel gab es wenig. Man hatte auch keine Abnehmerin eigentlich, die dafür geeignet gewesen wäre. Und deswegen hat man es dann versucht, in Triplings zu lösen, was leider wenig erfolgreich war. Also da muss man schon sagen, dass gemessen daran, was man eigentlich auf den Außenbahnen für Spielerinnen hat, mit einer Ziekeil, mit einer Gudorf, die eigentlich sehr quirlig sind beispielsweise, mit einer Lisa Kolb, hat man sehr wenig erfolgreiche Triplings in der Saison abgeliefert und einfach sehr wenige 1-gegen-1-Situationen gewonnen in der Offensive und hat dann einfach nicht sehr gute Chancen erarbeitet. Find aber trotzdem, dass die Zugänge, die man im Winter geholt hat, dort ist Campbell schon angesprochen, aber ich würde auch Lela Egli kurz erwähnen wollen, weil das waren sehr, sehr gute Ansätze auch von ihr schon mit dabei, auch wenn sie nicht so häufig gespielt hat und nur war halt Einwechselspielerin. Aber ich fand das trotzdem immer, und da waren sehr, sehr gute Einsätze da auf jeden Fall. Aber man hat halt schon gemerkt, man ist in die Saison gestartet, eigentlich auch mit einer wieder fitten Svenja Völmli, die sich dann halt wieder verletzt und wieder mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist, dann nach ein paar Spielen in der Hinrunde. Und es tut schon weh, weil was wäre wenn, ist immer eine blöde Frage, aber sie ist eine sehr, sehr gute Stürmerin und wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn sie mit dabei gewesen wäre, weil sie auch nochmal eine andere Wucht einfach mit ins Spiel bringt und eine bessere Effizienz an den Tag gelegt hat, zumindest wenn sie spielt. Und das hat man schon gemerkt, dass halt einerseits die Zuspiele gefehlt haben, aber dann halt die Abnahmen halt auch nicht so häufig von Erfolg ja, geprägt waren.
Ja, auch von der Physis her finde ich, manchmal sitze ich da auch gut durch, so in den Zweikämpfen, auch Bälle festmachen. Ja, das hat man natürlich so ein bisschen durch Hoffmann, aber ihr hat man dann auch diese Saison wieder gesehen. Ist natürlich schade, dass sie geht, aber ja, da beim Thema Chancenverwertung ist da einfach, ja, viel Luft nach oben. Ja, also ich glaube schon auch, dass es so ein gemischtes Problem ist, wie ihr gesagt habt. Man denkt beim Sturm natürlich auch immer an die Mittelstürmerinnen, aber über außen war es dann halt auch so, dass man irgendwie oft hängen geblieben ist, nicht so viele Dribblings dann tatsächlich eben funktioniert haben und ja, da eben auch die viele Rotation hatte. Also ja, ich fand es dann auch schwierig. Es sollte halt nicht das ganze Spiel dann davon auch abhängen, dass diese Dribblings funktionieren. Also sonst hat man halt so eine Art irgendwie Heldinnenfußball. Und dann hatte man aber auch nicht so richtig den Backup-Plan, was man irgendwie sonst machen kann, wenn man sieht, irgendwie der Gegner schafft es da systematisch immer wieder einen zu stoppen. Und ja, das war halt so ein bisschen das Problem. Aber trotzdem ist der Sturm, glaube ich, noch der Mannschaftsteil, der vielleicht jetzt am besten performt hat diese Saison. Also ich glaube, sie hatten halt auch einfach eine super harte Aufgabe. Nicht so viele Bälle, die da angekommen sind. Ja, wurde immer noch gut nachverpflichtet. Also das ist noch der Teil, glaube ich, wo ich am wenigsten den direkten Bedarf sehe, auch wenn, ja, auch wenn man natürlich immer noch updaten könnte. Upgraden.
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen und würde halt auch sagen, dass eigentlich so das Zentrum war jetzt wirklich nicht so das Problem, sondern wirklich eher die Außenoffensivabteilung. Das halt eben, Beispiel, du hattest ganz am Anfang schon gesagt, und auch wenn es mir im Herzen wehtut, aber eine Zika hat nicht den Schritt gemacht, den wir uns eigentlich alle erhofft haben. Vor allem den Effizienzschritt an der Stelle. Und auch auf der anderen Seite Ellie Gudorf, von der wir eigentlich auch viel erwartet haben in der Saison, die viele gute Ansätze gezeigt hat, aber wo wenig bei rumkam, was dann wirklich die Torgefahr anging oder das Erstellen von Chancen alleine. Das hat halt nicht so ganz funktioniert. Und da hat man halt schon ein Problem gesehen, weil das ist dann halt, wenn von den vorderen drei zwei nicht so richtig funktionieren oder nicht ihre Aktion nicht von Erfolg gekrönt sind, dann kann halt die eine alleine in der Mitte auch nicht alles abfangen. Und man hatte dann mit Campbell auch noch eine Spielerin, die auch sehr, sehr viel gelaufen ist, sehr agiert hat, sehr viel den Bällen hinterher versucht hat, die Bälle wieder zu erobern, was sie unfassbar gut macht und sehr häufig klappt. Aber dann fehlt sie halt meistens dann, wenn es dann darum geht, jetzt in der Mitte zu stehen, um dann genau aus diesen eroberten Bällen dann eigentlich ein Tor zu erzielen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass das Zentrum im Sturm ist wirklich nicht das Problem. Da sind wir, glaube ich, echt gut besetzt. Und wenn dann Firmly auch wieder zurückkommt, was ja eigentlich sehr gut aussieht, wenn man sie gesehen hat, dass sie auch so langsam wieder reinfindet, in Richtung, ja, wahrscheinlich Belastung ausführen zu können, mache ich mir da wirklich wenig Sorgen und bin eher gespannt, wie man es schafft, die Außenbahn einfach effizienter zu gestalten.
Vielleicht, da ist ja Sturm jetzt nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball ist, vielleicht als Abschluss dieser ganzen Bewertung. Was ich halt auffällig fand, ist, dass man es nie wieder so geschafft hat, wie in dieser ersten Hinrunde unter Theresa Merck, das Pressing wirklich effizient zu gestalten. Also, dass man da, dass die Läufe wirklich Ballgewinne viel gebracht haben. Ich komme gerade nicht mehr, welches Spiel das war, aber wo man wirklich den Ball da am Strafraum erobert und direkt einschieben kann und so. Aber es hat mich ein bisschen überrascht oder gestört, dass es dann auch in sehr, sehr späten Spielen immer noch alles davon abhängt, dass Theresa Merck rufen muss und dann gehen Leute drauf, aber immer erst quasi Schritt für Schritt für Schritt, anstatt halt das komplett die vorderen fünf gleichzeitig so schieben, wie es halt nötig wäre. Da würde ich mir dann schon irgendwie nächste Saison nochmal den Entwicklungsschritt wünschen, dass man, wenn man dem Pressing-Stil da treu bleibt, dass man das eben kollektiv so löst und dass wirklich auf den Pressing-Auslöser auch ein Kollektivpressing folgt, wo dann auch das Zentrum hinterher presst und so. Klar macht man sich damit auch wieder angreifbarer. Das ist natürlich auch, das hat man vielleicht teilweise bewusst weggelassen, weil man in so viele Sachen reingerannt ist. Aber ohne hat der Stil dann auch nicht funktioniert. Und ich glaube, da hat man eigentlich gerade außen auch Spielerinnen, die schnell genug da sein können, um da Ärger zu machen. Eine Gudorf ist extrem giftig. Ich finde auch, eine Lisa Kolb ist deutlich giftiger, als man ihr vielleicht auf den ersten Blick anmerken würde. Und da würde ich mir noch ein bisschen einen Schritt wünschen, auf jeden Fall, weil das ist natürlich immer noch das einfachste Weg, irgendwie das Tor zu machen, ist ihn eben da vorne zu kriegen. Gerade wenn Mannschaften ansonsten eben ihn dann doch irgendwie drüber kloppen wollen oder so. Ja. Ich würde den nächsten Punkt einfach zusammenschieben, weil ich habe jetzt schon von der Entwicklung gesprochen. Wir hatten ja vor der Saison eben getippt, wer die größten Entwicklungsschritte macht. Ich lese es nochmal ganz kurz vor, was wir vor der Saison getippt haben. Und dann können wir mal durchgehen, wie das so abgeschnitten ist und wem wir jetzt tatsächlich den Award geben. Also vor der Saison als größten Entwicklungsschritt, Paddy hat das gerade schon mal gesagt, ich hatte Mia Büchele. Mia Büchele hat 0 Minuten gespielt. Das hat nicht funktioniert und spielt jetzt beim HSV. Ich hoffe, sie da bald wieder in der Bundesliga sehen zu können. Ich fand die mal cool, als sie da mit 16, 17 beim SC schon gespielt hat und scheint einfach nicht so funktionieren zu wollen. Paddy hatte Kore Zickei und Helene hatte Schasching und Zickei als Doppelduo. Ich würde jetzt mal sagen, da Paddy jetzt auch schon gesagt hat, Koras Schritt war jetzt nicht so groß, wie er sich gehofft hatte, ist Schasching vielleicht, zumindest von den genannten, auf jeden Fall die größte Entwicklung, oder?
Helene. Ja, ich glaube schon von den genannten, aber eben die Konkurrenz ist jetzt auch nicht so krass. Also einer ist eben gewechselt, dann bei Kore Zickei. Erstes Spiel war super und dann, ja, hatten wir eigentlich sehr ähnliche Dinge, die wir auch in den letzten Saisons eben gesehen haben. Also wieder Stichwort Konstanz und so, Stichwort eben, dass sie dieses Tempo hat, was einfach super gut ist, aber irgendwie der SC es da auch nicht so gut geschafft hat, das immer perfekt zu nutzen und dann halt viele schlampige Pässe, Entscheidungsfindung. Das ist ja sowas, was auch ja noch normal ist in dem Alter, was man irgendwie bei sehr vielen jungen Spielerinnen sieht, auch irgendwie so eine Mara Alba oder so, die bei Hoffenheim auch eine gute Saison gespielt hat. Auch bei denen ist das ja noch so, aber trotzdem hatten wir, glaube ich, alle schon gedacht, dass Zika jetzt so richtig durchstartet und das war halt nicht so. Und bei Schasching, ja, gab es, glaube ich, schon eine gewisse Entwicklung, aber ich hatte mir trotzdem auch, glaube ich, die Kurve noch ein bisschen steiler vorgestellt, dass sie vielleicht eben defensiv noch so ein bisschen mehr dazu legt. Also ich glaube, man hat schon ziemlich gesehen, dass eben ihre Stärken vor allem am Ball auch sind und vielleicht in einer noch offensiveren Rolle, also dass sie vielleicht als Achterin oder sogar als Zehnerin noch am besten wäre. Und ja, das passt halt gerade jetzt nicht so richtig in das SC-System. Deswegen weiß ich auch nicht, wie gut meine Prognose da war, eigentlich nicht so richtig.
Ich würde als hier Vorsitzender des Kore Zickei Fanclubs Abteilungspodcast quasi kurz anmerken, dass mir aber die letzten 3-4 Spiele sehr, sehr gut von ihr gefallen haben. Und da hat man, finde ich, das gesehen, was wir uns, glaube ich, alle die komplette Saison eher gewünscht hätten, weil sie da sehr, sehr quirlig war, auch gegen den Ball sehr gut agiert hat. Gerade das Spiel in Frankfurt war sehr, sehr gut von ihr, fand ich. Und ja, aber Thema Entscheidungsfindung ist halt leider immer noch das haben wir vor der Saison, glaube ich, sogar angesprochen gehabt, dass das so die größte Baustelle ist. Und da war jetzt nicht die Entwicklung zu sehen, die wir uns alle gewünscht haben, glaube ich. Bei Schasching finde ich, dass die Rückrunde auf jeden Fall besser war als die Hinrunde von ihr persönlich. Und das hat sehr, sehr viel mit dem Spielsystem zu tun an der Stelle, weil ich finde, in dem 4-2-3-1, wo sie neben Minge als quasi Doppel-6 agieren musste, das hat halt eigentlich gar nicht funktioniert. Also da hat sie mir nie wirklich gefallen, da hat sie nie die Position gefunden, wo sie ja gut und voller Selbstvertrauen agieren konnte. In dem 4-3-3 zum Schluss, wo sie dann so mit Kajikshi zusammen eine sehr schwimmende Rolle hatte vor der Steuerwald 6, da hat sie mir deutlich besser gefallen. Da fand ich auch ihre Leistung zum Ende hin auch ja deutlich besser auf jeden Fall und würde dann auch sagen, dass von den genannten Positionen oder genannten Personen ist da Schasching dann, glaube ich, schon am ehesten. Das heißt, da hat Helene den Punkt dann doch verdient.
Und wenn wir es jetzt komplett aufmachen, also wir haben gleich noch Spielerin der Saison, quasi MVP, aber jetzt, wenn man nur schaut, okay, Entwicklungsschritt gemacht, weil es hat mir wahnsinnig schwer gefallen, da irgendwie eine Wahl zu treffen. Ich mache jetzt trotzdem die unangenehme Rolle und gehe als Drittes, aber Helene, wen hättest du denn genommen als jetzt Entwicklungsschritt der Saison beim SC?
Ja, ich hätte vielleicht tatsächlich gesagt Selina Wobian, die jetzt auch ihren Vertrag verlängert hat, weil ja, das einfach nach der Hinrunde für mich jetzt noch nicht so erkennbar war, dass sie dann nochmal so eine Entwicklung auch hinlegen würde und zu so vielen Minuten kommen würde noch in der Rückrunde. Also am Anfang hat sich ja schon schwer getan, wirklich nur kurz Einsätze oft. Und ja, ist dann so ein bisschen auch reingewachsen, also ist jetzt auch nicht immer alles perfekt, auch in einige Spiele, wo sie noch so ein bisschen abtaucht. Und ja, wenn man jetzt nur auf das reine Endprodukt, also irgendwie Tore und Vorlagen schaut, dann ist da natürlich auch noch Luft nach oben. Aber ich glaube trotzdem, sie hat sich einfach gut reingekämpft da in die Startelf, hat schon eben gezeigt, warum man sie auch früher geholt hat, dass er einfach auch mal in den Strafraum so reinziehen kann und ablegt. Also hatte ein paar Aktionen, die mir gut gefallen haben. Deswegen würde ich sie jetzt vielleicht einfach mal nennen, auch so ein bisschen meine Überraschung dann vielleicht der Rückrunde.
Ich würde dann, glaube ich, oh, schwierig. Ich habe zwei, wo ich jetzt nicht genau weiß, aber ich würde mit Samantha Steuerwald gehen. Weil ich fand sie am Anfang der Saison, als noch das Innenverteidiger-Duo Steuerwald-Stegemann war, immer die bessere der beiden Innenverteidigerinnen und immer die, die mir am besten gefallen hat, auch vom Spielerischen her. Und finde dann vor allem die Entwicklung, die sie dann zwangsweise nehmen musste, als sie auf die 6 gezogen ist, die hat sie sehr, sehr gut gemacht. Wir hatten es vorhin davon, sie war natürlich eine sehr, sehr defensive Sechserin und jetzt nicht die stärkste im Spielaufbau. Aber ich fand trotzdem, dass es mir, oder mir zumindest, hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen und dass es auch funktioniert und dass man sie dann quasi sehr variabel einsetzen konnte. Entweder man zieht sie zurück in die Innenverteidigung, wie es beim Spiel gegen Leipzig war dann zum Beispiel, oder man lässt sie eben die alleinige Sechs spielen, dass sie das alles sehr, sehr gut geleistet hat und da wirklich unangefochtene Stammspielerin dann auch war, würde ich, glaube ich, mit ihr gehen, weil also gerade die Sechserposition hätte ich jetzt vor der Saison auch nicht gedacht, dass sie das übernehmen wird und auch spielen kann und das auch gut macht.
Ja, hätte ich jetzt auch in der Top 3 zumindest gehabt, wo Björn war auch meine 1. Ich würde dann auch tatsächlich sagen, Annabelle Schasching auf zumindest auf meiner 3 auf jeden Fall die vom Entwicklungsschritt her, weil letzte Saison war sie ja dann oft noch so Einwechslerin und mal gucken, wie viel das dann genau klappt und sowas, ob das halt dauerhaft in der Position funktioniert und so. Und denke, hat sich auf jeden Fall, hat jetzt die zweitmeisten Minuten gespielt in der Mannschaft und hat auf jeden Fall sich da zu Recht auch festgespielt, auch wenn man immer noch denkt, eben, wie ihr schon gesagt habt, da geht noch mehr, aber das ist ja auch erstmal ein Kompliment. Und was sie nach vorne da immer wieder zeigen kann, ist echt gut. Hatte noch als Honorable Mention, würde ich nochmal Alina Axtmann sagen, die jetzt zuletzt nicht mehr groß zum Einsatz kam, aber die da echt in eine schwierige Situation geworfen wurde und das da mit ihren 18 Jahren immer wieder ziemlich ordentlich gelöst hat. Und da glaube ich auch, dass man auch jetzt in Ruhe da weiterentwickeln lassen soll. Genau, aber dann die Spielerin der Saison. Auch da nochmal vor der Saison durchgehend hatte ich Svenja Völmli gepickt und Helene ebenfalls mit Gudorf und Julia Kassen als Nachtrag und Paddy hatte erneut Cora Zicker genommen. Da würde ich sagen, haben wir jetzt alle drei so ein bisschen in die Röhre geschaut. Auf jeden Fall Cora Zicker natürlich die beste Saison noch gespielt von den Erstgenannten jeweils. Es ist eine schwierige Saison für mich, das richtig zusammenzufassen. Also zur Hinrunde hatten wir gesagt, die Top-3-Spielerinnen sind Kajikschi, Minge und Müller in verschiedenen Reihenfolgen, aber ich glaube, das war relativ unstrittig. Und dann ist Marie Müller gegangen und jetzt gebe ich mir einfach den First Pick, aber Janina Minge hatte jetzt eine deutlich weniger effektive Rückrunde, fand ich, in einigen Spielen, fand sie aber über die Saison betrachtet immer noch die beste SC-Spielerin und gebe ihr dementsprechend auch den MVP und das wird sehr, sehr, sehr schwer, sie irgendwie zu ersetzen. Auch einfach in Spielen, in denen sonst nicht so viel geht, hat sie halt einfach immer noch Sachen herausgerissen. Würde sagen, jetzt das Saisonfinale, die letzten Spiele waren dann halt nicht mehr unbedingt ihre Glanzzeit, aber das also glaube nicht, dass es jetzt irgendwas damit zu tun hat, dass sie keinen Bock mehr hatte oder sowas, aber sondern einfach, gibt ja immer mal so hoch und runter. Aber Anfang der Rückrunde war sie auch noch auf jeden Fall die beste SC-Spielerin, hat sowohl in der Innenverteidigung halt noch vorne was aufgebaut, als auch als die Sechserin war, noch einige der besten Spiele da gehabt. Auch gegen Bremen in diesem Spiel da sehr, sehr gut. Torgefahr war halt nicht mehr so da wie im Jahr davor, aber das war auch ziemlich verrückt. Und dann müsste jetzt Paddy als Zweites wieder dran sein dürfen, ne?
Ja, ich hätte jetzt auch, ist alles gut. Dann, ich muss Kajikschi nehmen, weil sie so die zweite Person war, die einfach bis auf ein, zwei nicht ganz so gute Spiele einfach ihre Leistung abgerufen hat. Und wir hatten es häufig davon, auch in den vergangenen Episoden und auch bei der Vertragsverlängerung, dass uns allen das Herz kurz in die Hose gerutscht ist. Sie hat ein wahnsinniges Standing, einfach immer noch auf dem Platz. Das merkt man auch, wenn sie auf dem Platz ist. hat einen wahnsinnigen Ehrgeiz, mit dem sie auf dem Platz agiert und spielt halt schlicht und ergreifend immer noch Pässe und hat zwischendurch Aktionen mit dem Ball, die keine andere in diesem Kader machen kann. Und das ist halt so eine hohe individuelle Qualität, die sie auch immer noch, auch wenn es vielleicht jetzt in wenigen Scorern endet in der Saison, trotzdem zwischendurch zu so vielen auch gefährlichen Situationen geführt hat. Also ich erinnere mich an ein, zwei Pässe, wo eigentlich im Endeffekt die Stürmerinnen vorne überrascht waren, dass sie überhaupt an den Ball kommen und deswegen ist gar kein Tor, dadurch kein Tor wurde. Einfach weil niemand erwartet hätte, dass dieser Ball überhaupt gespielt wird und durchkommt. Und alleine deswegen muss ich dann schon Kayikshi nehmen. Und dann kommt natürlich halt noch dazu, dass sie auch die unangefochtene Kapitänin ist. Und das, was ich vorhin meinte mit dem Einfluss, den hat sie halt dieses Jahr auch wieder auf dem Feld gehabt. Und ich denke, das wäre ein Skandal, wenn ich es jetzt nicht auf 2 gepickt hätte.
Es wäre wirklich ein Skandal gewesen. Tja, allerdings hätte ich dann natürlich deine schöne Begründung jetzt nutzen können, was jetzt nicht der Fall ist. Also sehr bedauerlich dann für mich persönlich. Aber ja, finde ich interessant, was du auch gesagt hast, irgendwie mit dem, dass ihre Pässe manchmal nicht angekommen sind, weil die anderen irgendwie überrascht waren. Also das hat man irgendwie die Saison auch bei Bayern mit Pendel Harder oder so noch gesehen. Und ja, das hat dann manchmal auch schon so gewirkt, als wäre irgendwie Kayitje noch eine neue Spielerin, weißt du, wie man gerade geholt hat. Und dann hat man die Laufwege vielleicht noch nicht so 100% drin. Dabei, ja, ist ja eigentlich schon so ein Urgestein. Aber da hat man halt auch noch mal ganz gut dran gesehen, dass die Zusammenarbeit nicht immer so 100%ig geklappt hat. Ja, also zu Platz 3 ist für mich dann schon eine ordentliche Lücke. Also Minge und Kayitje sind dann eben die beiden Namen, die einem direkt einfallen. Und Müller hatten wir uns auch noch ziemlich ziemlich harmonisch drauf geeinigt nach der Hinrunde. Und danach finde ich es ein bisschen schwierig. Also ja, ich hätte auch Steuerwald vielleicht genannt, eben was du gerade schon gesagt hast von der Entwicklung her, die das ja auch auf der 6 gespielt hat. Auch eine kopfballstarke Spielerin natürlich, die dann damit manchmal noch helfen kann. Ja, und ansonsten waren wenige irgendwie so konstant genug, dass man dann gesagt hat, so für die ganze Saison reicht es dann wirklich für die Top 3. Vielleicht noch Lisa Karl, die auch eine relativ stabile Spielerin ist, man in der Außenverteidigung, aber auch ein paar Situationen hatte, wo sie schon überlaufen wurde. Da gab es dann doch die ein oder andere. Und Gudorf, die ich ja auch noch genannt hatte, jetzt in der Folge vor der Saison, hat dann auch nicht sich so durchgesetzt, wie wir es vielleicht erhofft hatten, dass er dann wirklich auch in jedem Spiel dabei war. Also ja, manchmal sehr quälig, manchmal den Ball gut mitgenommen, dadurch sehr viel Raum gewonnen, aber andererseits dann auch ja, einige schaudrige Pässe dabei, muss man leider so sagen. Also will ich, glaube ich, am ehesten noch mit Steuerwald zetteln hier.
Ja, finde ich, würde ich auch mitgehen. Wenn es die ganze Saison gewesen wäre oder jetzt ein Rückrundenpick, wäre vermutlich Eileen Campbell auch sehr weit vorne gewesen. Immer schwierig, das dann hochzurechnen quasi. Aber glaube, kann man auch mal vorheben. So, wir haben jetzt nicht mehr so.
Und ich würde vielleicht auch noch mal Raffaella Borgrefe trotzdem sagen. Wir hatten zwar vorhin angemerkt, dass es noch nicht alles Gold war, was glänzt, quasi an der Stelle. Aber trotzdem finde ich, dass man halt, dass die Mannschaft sicherer wurde, als sie gespielt hat, vor allem dann nach 2, 3 Spielen in der Hintermannschaft. Ich glaube, wenn die Rückrunde punktetechnisch noch besser gewesen wäre, wäre sie vielleicht sogar jetzt noch deutlich näher dran in den Top 3, weil man dann noch mal, glaube ich, krasser gemerkt hätte, was die Auswechslung auf der Position noch mal für einen Impact hatte. Deswegen wollte ich sie nur an der Stelle noch mal kurz erwähnt haben.
Ja, guter Punkt. Wenn wir nicht mehr so ewig Zeit haben, würde ich trotzdem noch was Nettes machen, nämlich Paddy hatte das ja schön um mir geschrieben, dass wir sollten auf jeden Fall noch so ein bisschen unsere Highlights der Saison, das darf auch ganz, ganz individuell sein, was wirklich so hängen bleibt. Coole Szenen, tolle Spiele, schöne Tore. Und Paddy, willst du direkt anfangen? Weil du hattest ja direkt die Idee dazu.
Ja, und ich kann natürlich nichts anderes sagen als ein Tor von Kuracica. Und da gibt es zwei sehr, sehr schöne Tore, die mich beide natürlich sehr gefreut haben. Das Auswärtstor in Hoffenheim, was dann letztendlich den Deckel ein bisschen drauf gemacht hat. Dass man dort auswärts mal wieder gewinnen konnte. Aber das wirklich schönste Tor, auch wo ich sagen muss, glaube ich, das mit dem Freistoßtor von Kayikshi zusammen schönste Tor der Saison, war ihr ihre Direktabnahme beim Auswärtsspiel in Duisburg, wo der Ball rausfliegt zu ihr. Sie nimmt ihn quasi direkt an und zieht da aus 18 Metern ab. Wunderschönes Tor und das hat mich einfach als großer Kurazikai-Fanboy, vielleicht auch etwas verblendeter Fanboy, einfach sehr gefreut. Aber ansonsten muss ich sagen, noch was auch einfach sehr, sehr schön war, und da denke ich gerne zurück, war das Eröffnungsspiel gegen die Bayern im Dreisamstadion, weil da einfach das Dreisamstadion wirklich schön voll war mit, ich glaube, über 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann holst du dir noch den Punkt mit der letzten Aktion durch das Tor von Völmli. Und das Stadion ist dann wirklich ziemlich positiv eskaliert. Das war schon einfach ein ziemlich großes Highlight. Und ich muss auch sagen, die Verabschiedung nach dem letzten Spiel und nach dem versöhnlichen letzten Heimspiel mit den Spielerinnen vor der Kurve, vor der Tribüne, wo Tränen geflossen sind und so. Das war dann einfach trotz der nicht so tollen Saison sehr, sehr einfach ein sehr, sehr schöner Moment, den ich nochmal erwähnt haben wollte.
Helene, fallen dir noch gute Highlights ein für diese Saison?
Das Spiel gegen Bayern wollte ich auf jeden Fall auch nennen. Da war ich sehr schade. Das fand ich sehr schade, dass ich da nicht dabei sein konnte. Aber es war dann irgendwie so auch symbolisch für die Hoffnung, die man hatte am Anfang der Saison. Also Bayern hat sich da ja früh irgendwie 7. Minute oder so einen Ballverlust geleistet und dann konnte Freiburg das eben gut ausnutzen und dann direkt die frühe Führung und vor so vielen Leuten im Dreisamstadion und dann kommt irgendwie viel zusammen, dass man sich irgendwie denkt, ah, jetzt wird das was mit der Saison und so. Also allein dieser Optimismus, dieser Moment, ja, dafür das Spiel auf jeden Fall und dann doch noch die späte Euphorie nochmal. Und ja, das 3:2 gegen Hoffenheim würde ich auch nochmal rausheben, weil es war schon das einzige Spiel eigentlich, wo man eben dann auch einen Punkt geholt hat gegen ein Team, was nominell eben weiter oben steht. Nee, Bayern hat mal auch einen Punkt geholt, aber wo man gewonnen hat. Und ja, das hat mich da auch irgendwie auch überrascht und kam eben nach so ein paar Spielen, wo man nur so mittelmäßig drauf war. Und ich glaube, das hat der dem Team dann auch noch viel Selbstvertrauen gebracht in dem Moment. Also ja, würde ich das vielleicht auch noch nennen. Fand es auch schade, dass ich dann nicht beim Saisonabschluss auch wieder dabei sein konnte, aber dafür das erste Spiel, wo ich dann wieder so in Freiburg war und also gegen Essen und Wolfsburg war ich dann wieder im Stadion und dann ja, wieder die Atmosphäre zu sehen und gegen Wolfsburg gab es ja auch eine ganz süße Choreo. Das war auf jeden Fall für mich auch so ein besonderer Moment, auch wenn die beiden Spiele jetzt ja, spielerisch vielleicht nicht am meisten im Gedächtnis bleiben, aber für mich persönlich auf jeden Fall. Genau, aber das Spiel, was die Saison vielleicht so am besten repräsentiert für mich, wäre, glaube ich, dieses 3:3 gegen Köln, was auch so wild war, wo es dann immer hin und her ging und dann dachte man schon, Freiburg hat gewonnen und dann doch noch 2 Gegentore von Köln und doch noch irgendwie der späte Ausgleich. Also ja, da kam da auch sehr viel zusammen, aber eben, dass man das Spiel gefühlt unter Kontrolle hatte, dann ist alles wieder rausgeglitten und dass es am Ende doch noch ja so ein halbes Happy End war, aber man nicht wusste, ob man darüber jetzt jubelt oder weint. Ich finde, das fasst irgendwie die Saison da ganz gut zusammen.
Ja, jetzt habe ich nicht mehr so wirklich was auf dem Zettelchen, aber den 3:0-Sieg gegen Bremen auswärts war zumindest das einzige Spiel, was man mal entspannt gewonnen hat, auch wenn da die Umstände sehr für den SC gesprochen haben mit den Bremer Verletzungen und so weiter. Die Auswärtspokal-Niederlage in Frankfurt war ein richtig cooles Spiel. Also da ist dann wirklich alles gegen einen gelaufen, gegen den klaren Favoriten und trotzdem hat man es echt eng gehalten und hätte das auf jeden Fall auch irgendwie ziehen können. Und weil ich da ja dann auch auswärts dabei war, natürlich noch was anderes. An der Stelle vielleicht auch nochmal liebe Grüße an die Roten Füchse, die, glaube ich, tatsächlich jedes Auswärtsspiel irgendwie repräsentiert waren. Und das ist ja auch immer was Cooles, dass man dann Leute hat, die bei jedem Spiel sind, macht ja auch immer ein bisschen was, dass man da dass man bekannte Gesichter im Gästeblock hat und überhaupt einen kleinen Gästeblock hat jedes Spiel. Das finde ich für eine Mannschaft schon auch wichtig, dass man auch irgendwo in der Fremde dann Rückhalt hat, auch in diesen Highlight-Spielen, wenn es dann ein großes Stadion geht oder so, dass da nicht nur Heimfans sind, finde ich immer auch psychologisch nicht unwichtig. Und daher auch genau nochmal liebe Grüße.
Das, wenn du das gerade ansprichst, kann man auch sagen, weil Helene das ja auch gerade mit der kleinen Choreo beispielsweise gegen Wolfsburg angestoßen hat, hat mir auch dieses Jahr wieder sehr gefallen, dass an Wochenende oder an Spieltagen, wo es auch für Teile der Fanszene möglich war, die Frauen zu unterstützen, dass da wirklich versucht wurde zu mobilisieren ein bisschen, dass da was auf die Beine gestellt wurde, um zu sagen, hey, wir morgen alle ins Dreisamstadion oder am nächsten Samstag alle ins Dreisamstadion, die Männer haben kein Spiel. Dass da auch von der Fanszene wirklich versucht wird, die Leute ins Stadion zu bringen, die normalerweise vielleicht nur die erste Männermannschaft verfolgen. Und dann wirklich auch versuchen, diese Spiele mit Support und mit einer Choreo und so und einfach mit Stimmung ein bisschen, ja, versuchen, da einfach was reinzubringen. Und das finde ich auch einfach immer sehr, sehr lobenswert einfach und finde ich immer sehr, sehr toll, wenn das passiert. Und will aber dadurch nicht an der Stelle, das ist auch ganz wichtig, nicht die Leute, die sonst ins Stadion gehen und dann versuchen, auch Stimmung zu machen oder so, die sollen sich auch angesprochen fühlen, weil das ist auch cool und auch nicht selbstverständlich, dass wir, ich glaube, wenn man jetzt den, es wurde ja irgendwie der Zuschauerschnitt, ja, gab es eine Statistik und da steht man auf Rang 4, glaube ich, in der Bundesliga-Tabelle, was den Schnitt der Heimfans angeht. Und das ist dann einfach schon was. Natürlich hatte man da so ein Highlight-Spiel wie gegen die Bayern dabei, was so eine Statistik erstmal krass nach oben macht. Aber trotzdem hatte man wirklich sehr, sehr viele Spiele, die 3.000 Zuschauer, 3.500 hatten, 2.500 Zuschauer, die wirklich immer wieder in das Stadion gehen. Egal, ob da jetzt die Männermannschaft auswärts in Leverkusen spielt oder so. Und das finde ich aller Ehren wert. Und deswegen kann man, finde ich, das auch einfach noch mal erwähnen, weil es eben nicht selbstverständlich ist, wie man auch an anderen Standorten sieht, dass der Frauenfußball verhältnismäßig einen guten Anklang bekommt.
Ja, voll. Und ich glaube auch bei diesem Zuschauerschnitt-Ding ist immer schwer zu vergleichen und sowas, aber es ist natürlich auch was anderes. Der SC ist das einzige Team von den Männerteams, die, Nürnberg natürlich auch, die ins große Stadion gegangen sind, die im großen Stadion spielen quasi und trotzdem das Stadion da nicht wechseln oder sowas. Also Frankfurt geht dann halt mal in den Deutschen Bankpark oder, das habe ich so vorgelesen, ganz schlimm, ins Waldstadion, sorry. Und Köln wechselt ja dann auch, die sind ja sonst in dem Franz-Krämer-Stadion, dem kleinen und so. Ich glaube, wenn man quasi den Schnitt Woche für Woche anschaut, sozusagen wird ja den Median bildet als ein Durchschnitt oder so, dann steht der SC da ziemlich gut da. Und genau, also 3.500 Zuschauerinnen und Zuschauer sind dann, selbst wenn man das Bayern-Spiel rausrechnet, sind das eben immer noch knapp 3.000 oder sowas im Schnitt. Das ist schon eine ganz gute Steigerung, geht natürlich noch viel mehr, kommt vorbei. Ich finde auch immer tatsächlich, wenn ich da bin, dann die Atmosphäre, dann ist schon immer super angenehm. Genau. Da wir jetzt zum Ende kommen, ist es ja trotzdem gleich so ein bisschen Ausblick. Und wir haben jetzt sehr viel über die Abgänge gesprochen und sowas. Es verändert sich aber sehr, sehr viel beim SC. Und da steht auch schon einiges fest. Also oft genug betont, Theresa Merck geht jetzt in Elternzeit. Unklar, wie lange. Aber das Amt wird erstmal übernommen von Nico Schneck, der jetzt noch nicht allzu viele Trainerpositionen innehatte, aber unter anderem die Duisburg-Frauen schon trainiert hat, was jetzt im Rückblick vielleicht besser aussieht, als es dann damals aussah, wenn man jetzt schaut, wie sie diese Saison abgestiegen sind. Und wird dort mit Sebastian Grunert wird Co-Trainer sein und Sandrino Braun-Schumacher, der ja bisher bei der U23 der Männer gespielt hat, wechselt direkt ins Traineramt und wechselt dann ins Trainerteam der Frauen als Co-Trainer. Ich finde die ganze Konstellation immer noch so ein bisschen unübersichtlich. Mir ist nicht klar, ob man da schon einen Abgang irgendwie vorbereitet, weil dann auch noch das Trainerteam von Theresa Merck jetzt gegangen ist. Und wie sie da zurückkommt und so, das werden wir nächste Saison auf jeden Fall verfolgen. Ich glaube, es gibt einige komische Konstellationen, die man sich begeben kann. Wenn es gut läuft, ist es komisch. Wenn es schlecht läuft, ist es schlecht. Also es ist ein bisschen eine unklare Situation. Man möchte auf keinen Fall, glaube ich, dann auch, also sollte hoffentlich nicht der Verein sein, der irgendwie dafür sorgt, dass eine Frau als Trainerin dann nicht zurückkommen kann von der Schwangerschaft. Das wäre ja auch eine Signalwirkung. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, eine größere Story nächste Saison. Und Neuzugänge hat man sich auch schon geholt. Erstmal quasi intern wieder verstärkt durch Nia, ich glaube, Schenk, ich weiß es immer noch nicht genau, die jetzt 2,5 Jahre in Basel war und als Leihgabe und jetzt zurück ist, so Außenspielerin. Mai Schneider steigt auf aus der zweiten Mannschaft. Mal gucken, ob sie dann, wie viel Profi-Einsätze sie hat, aber sie hat auf jeden Fall einen Profivertrag, hat schon gegen Frankfurt erste Minuten gesammelt. Und jetzt mit 16 Jahren hat sehr viel gespielt bei der zweiten Mannschaft. Da kann man gespannt sein, aber als externe Neuzugänge stehen fest Julia Stierli, 27, Schweizerin vom FC Zürich, auch wirklich eine erfahrene Verteidigerin, die man auf der linken Seite einsetzen kann und in der Innenverteidigung. Ich glaube, das ist wirklich spätestens nach dem Steinhardt-Abgang dringend notwendig gewesen. Und halt auch jemand mit Erfahrung, Nationalspielerin, Zürich ja auch sehr oft Meister geworden in der Schweiz. Also da da mangelt es jetzt nicht an irgendwie Selbstvertrauen. Und weil man sich ja eh immer nur an den Nachbarn südlich vom SC bedient, Nicole, ich hoffe richtig, Oyukwu, Ifi genannt, 18 Jahre vom First Vienna FC, wieder eine Österreicherin von SC, Mittelfeldspielerin. Sie hat selbst in dem Video gesagt, sie macht am liebsten zentrales Mittelfeld, wenn ich hier ihr Symbol, was sie da in die Kamera gehalten hat, als CM gedeutet habe. Das wäre vielleicht ja auch eine dann so eine zentrale Mittelfeldspielerin, aber soll wohl flexibel überall einsetzbar sein. 2 Tore gemacht, 6 Assists, also vermutlich auch wieder mit dem typisch Freiburger Neuzugang, Offensivdrang. Auf YouTube findet man eine sehr schöne direkte Ecke und ein Freistoßtor, also einen offensichtlichen guten Fuß, kann man soweit gespannt sein. Also damit sind schon mal 4 Spielerinnen, die da auf jeden Fall dazukommen. Bei den vielen Abgängen würde ich eigentlich trotzdem noch erwarten, dass man sich noch ein wenig verstärkt. Helene, hoffst du noch was auf dem Transfermarkt? Was glaubst du, müsste man noch machen, bevor man jetzt dann in die neue Saison startet?
Wie gesagt, also die berühmt-berüchtigte Holding Six oder so, jemanden für die Position fände ich auf jeden Fall gut. Ja, ich denke schon mal nicht schlecht, dass man da jetzt 2 externe Neuzugänge hat. Interne nimmt man auch noch, ist jetzt nicht geschenkt in dem Fall. Ja, aber Stierli, ja, hat auf jeden Fall schon viel Erfahrung in der Schweizer Nationalelf. Fand ich jetzt nicht schlecht, auch wenn es natürlich irgendwie so einen Grund hat, auch wenn man dann mit 27 noch in der Schweizer Liga spielt. Also bin ich mal gespannt, wie sehr sich dann der Niveauunterschied vielleicht bei ihr bemerkbar macht. Aber ja, ich glaube, vor allem eben im Mittelfeld auf der 6 und vielleicht noch vorne. Aber es ist schwer zu sagen, weil Filmi kommt ja jetzt auch zurück und hat eigentlich schon sehr viele Spielerinnen da vom Typ quälig, dribbeln, mal außen. Deswegen braucht es das vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber vielleicht noch so eine, die auch Außenverteidigung spielen kann, könnte ich mir vorstellen. Ja, schauen wir mal.
Paddy, noch was auf deinem Wunschzettel?
Helena hat ja eigentlich alles gesagt. Vielleicht halt wirklich noch eine Innenverteidigerin. Einfach nur, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, doch mal Dreierkette bzw. Fünferkette spielen zu können. Allerdings, ich kenne jetzt auch Nico Schneck nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob das überhaupt in seinem Taktikportfolio ist, was er gerne spielen lassen würde. Vielleicht ist das auch nur eine kleine Wunschvorstellung von mir. Ansonsten, ich hoffe, dass interner Neuzugang Svenja Fömli wieder zurückkommt und hoffentlich verletzungsfrei dann eine Saison spielen kann, sobald sie wieder da ist. Das wäre ihr einfach persönlich auch zu wünschen, aber auch einfach, weil ich sie eine sehr, sehr coole Stürmerin finde. Ja, ich glaube, man hat sehr gesehen, dass vielleicht mehr manchmal doch besser ist, weil der Kader schon sehr, sehr klein und ausgedüngt war zwischenzeitlich in der Saison. Und so, wenn man es schafft, vielleicht durchgängig in der nächsten Saison eine gefüllte Bank zu haben, wäre ich schon einfach zufrieden, glaube ich.
Ja, Verletzung natürlich großes Thema, falls Merit Felde zurückkommt, falls Chiara Busian zurückkommt, also da ist jetzt ein Syndesmose-Bandriss, das sollte zur neuen Saison hinhauen, aber klar ist halt auch wieder die Frage, wie die Vorbereitung läuft. So hoffe ich auf jeden Fall auch, dass man da ein bisschen verletzungsfreier durchkommt mit den größeren Sachen, aber ja, würde auch sagen, defensiv bräuchte es eigentlich schon noch mal etwas mehr, um da einfach diese Situation zu vermeiden, wo man halt wieder hin und her schieben muss. Und das kostet ja immer was am anderen Mannschaftsteil und so. Jetzt als allerletzte Frage, ohne dass wir jetzt schon in die tiefe Analyse für nächste Saison gehen, haben wir ein Bauchgefühl, wir sind Platz 9, keiner ist so richtig zufrieden, gleichbleibend, besser, schlechter, um den Rasenfunk zu klauen. Paddy, was ist jetzt dein ganz weit entfernter Tipp?
Bitte nicht gleichbleibend, gerne besser. wäre so, glaube ich, mein Wunsch. Ich tue mich unglaublich schwer damit, weil ich kann halt, wie gesagt, Nico Schneck überhaupt nicht einschätzen, was wir da für einen Fußball sehen werden. Du hattest es vorhin schon erwähnt, was wird passieren, gehen wir mal davon aus, das funktioniert richtig gut und Theresa Merck kommt dann eigentlich irgendwann zurück. Wie geht man damit um mit dieser Situation? Das wird einfach so vom Team hinterm Team quasi einfach sehr interessant, wie man das managen wird. Und da sehe ich durchaus die Gefahr, dass dort irgendwas passieren könnte, was vielleicht nicht jeden glücklich macht, sagen wir es mal so. Aber ansonsten, ich kann es sehr, sehr schwer einschätzen. Ich hoffe, dass die Spielerinnen, die noch nicht als Abgang definiert sind, da bleiben. Also nicht, dass wir jetzt noch irgendwie im Juli auf einmal dann doch sehen, dass an dem Gerücht von Zikal beispielsweise was dran ist und sie wechselt nach Frankfurt oder so. Spielerinnen verlieren sollte man jetzt eher nicht weitere. Weil gut, dann kann ich wenigstens Zika nächstes Jahr als einen größten Entwicklungsschritt nochmal callen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr, dann das würde mich einfach freuen, wenn ich das machen könnte. aber ansonsten, ich habe noch kein großes Bauchgefühl. Ich kann es super schwer einschätzen. Ich hoffe einfach nur, dass es besser wird als jetzt diese Saison. Und sei es nur im ersten Schritt mal ergebnistechnisch. Und so bei ein paar, dass man Fortschritte sieht in der Chancenkreierung und im Spielaufbau. Und wenn man das hinbekommen würde, wäre ich schon zufrieden. Und ja, Schlimmstes, aber trotzdem, ich habe ein bisschen so minimal, könnte halt auch die Chance sein, dass man, wenn man Pech hat, wirklich unten mitspielt lange Zeit. Oder da, wenn man Pech hat, wirklich um den Nicht-Abstieg ein bisschen kämpfen muss. Und das wäre sehr schade, weil dann wird es auch immer schwieriger, wenn man da die mittelfristige Sicht dann halt sieht, wenn man dann halt das so nach 2,5 Jahren unten eher spielen, wird es auch schwierig, dann auch Argumente zu finden für Neuzugänge beispielsweise. Und da habe ich durchaus das Gefühl, dass die Gefahr zumindest besteht. Ich will es jetzt nicht besonders hochhängen, die Chance, aber ein bisschen ist es da.
Ja, ich bin meistens ja immer am pessimistischsten gewesen mit den Vorhersagen. Aber man muss halt auch sagen, ich bin meistens ganz gut damit gefahren. Also im letzten Saisonteil war ich ja sogar auch noch zu optimistisch. Dementsprechend, ja, werde ich, glaube ich, auch meiner Natur eher treu bleiben und sagen, ja, jetzt nochmal mit dem Abgang von Minge und so. Wir wissen jetzt nicht, was für Blockbuster-Transfers uns noch erwarten in der Sommerpause. Deswegen ein bisschen schwierig, dann eine Vorhersage zu machen. Aber auch nochmal neuer Trainer. Ich denke, die werden sicherlich viel kommunizieren, Schneck und Merk dann, klar, aber es ist trotzdem noch eine Umstellung, vielleicht dann auch ein anderer Coaching-Stil, einfach menschlich und so. Ja, von daher gehe ich jetzt einfach erstmal mit niedrigen Erwartungen rein. Fände es toll, wenn man wieder vor Leipzig landen würde und auf jeden Fall vor Köln sollte drin sein. Aber ja, dann halt so Mittelfeld, tendenziell vielleicht auch eher unteres Mittelfeld, kann ich mir schon vorstellen, dass es realistisch ist. Also ich glaube, ja, Bremen kann man vielleicht auch nochmal überbieten. Die sind jetzt auch spielerisch nicht in einer komplett anderen Liga oder sowas. Aber ja, ich glaube, darüber hinaus wird es schon erstmal eher schwierig.
Ja, dann schließe ich mich tatsächlich da ungefähr an. Ich erwarte auch mehr so Platz 8 in dem Gedränge, aber mit Abstieg glaube ich nicht, dass man viel zu tun hat. Hochkommen werden ja Potsdam und Jena. Da erwarte ich eigentlich nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, da wirklich weit wegzuspringen. Wenn mich jetzt Potsdam nicht sehr überrascht, was schade ist. Ich würde hoffen, dass sie die Klasse halten, aber es ist dann halt einfach mit den Mitteln, die sie mittlerweile haben, dann doch schwierig. Aber mal gucken. Und genau, also es gab jetzt noch das Gerücht, was ich gerade noch vergessen habe, dass Schicki Martinez von Frankfurt zum SC kommen würde. Ist ja nicht so ganz, was ihre perfekte Kaderrolle beim SC wäre, aber je nachdem, wie man es halt spielt. Spielerin finde ich sie mega cool. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn man da auch noch, wenn das noch irgendwie klappt. Und dann kriege ich mich da schon reingehypt. Und, also vor der Saison werde ich vermutlich wieder optimistischer sein.
Es wäre, glaube ich, und da können wir uns alle drei drauf einigen, einfach schön, wenn man gegen Abstiegskandidaten auch mal gewinnen würde. Das ich glaube, das wäre, wenn ich schon so ein Mindestziel noch ausgeben dürfte, wäre das, worauf ich schon, das wird mir gefallen, wenn man nicht so das einzige Team der Bundesliga ist, was gefühlt den Punkte gibt.
Ja, dann war das erstmal soweit unser Fazit zur Saison. Vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr jetzt auch bei den ganzen Folgen dabei wart und so. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dass wir es diese Saison so machen konnten. Und das machen wir auf jeden Fall so weiter nächste Saison. Und genau, dann ist die Saison jetzt erstmal soweit abgehakt. Wir gucken dann im August, wie es weitergeht. Ich denke, wir werden uns da zu einer Saisonvorschau treffen, wenn der Kader steht und alles. Aber das ist jetzt erstmal 2 Monate noch weg. Wie Helene sagt, bis dahin werden wir eh wieder mit den Füßen scharren und hoffen, dass Fußball endlich weitergeht. Und dann hören wir uns in der neuen Saison. Bis dahin wünsche ich euch beiden einen schönen Sommer und macht's gut. Ciao, ciao.
Gleichfalls. Ciao.
Ciao.